Hallo, hier ist Michael Rehlert. Ich höre Triathlon Podcast und wenn ihr Lust habt, was heißt, wenn ihr Lust habt, ihr sollt und müsst und könnt, super interessant, ladet euch runter, guckt euch das an. Nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Sportlern. Ist wirklich interessant und eine feine Sache und man erfährt mehr, als man eigentlich vielleicht erfahren möchte oder man sagt mehr, als man sagen möchte. Interessant, hört euch das an, viel Spaß und bis bald.
Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion, dem Ausrichter zum Beispiel des Sixtus Alpen Triathlons am Schliersee, der am 13. Juni 2015, sowie dem Chiemsee Triathlon, der am 28. Juni 2015 stattfinden wird, präsentiert. Checkt einfach mal www.wechselszene.com und meldet euch jetzt für eines der beiden oder im besten Fall für beide Rennen an. Mein nächster Gast kommt gebürtig aus Finnland, lebt heute in Roth, war früher sehr erfolgreicher Triathlon-Profi, bis er einen schweren Radunfall hatte und ist heute bekannter Coach, erfolgreicher Buchautor. Zum Beispiel hat er zusammen mit Michael Krell das Buch Triathlon für Berufstätige veröffentlicht und beim Triathlon-Magazin TriTime ist er ebenfalls noch journalistisch redaktionell tätig. Wann und wie er damals zum Triathlonsport gekommen ist, wie damals Mitte der 80er Jahre die Triathlon-Szene in Finnland aussah, wie er zu seinen Profizeiten das Thema Sponsoring und PR angegangen ist, wie er sich nach seinem sehr schweren Radunfall wieder zurückgekämpft und sogar 7 Monate nach dem Unfall wieder einen Ironman erfolgreich gefinisht hat, was sich hinter den Begriffen Gigathlon und Megathlon verbirgt und wie er zum Triathlon-Magazin TriTime gekommen ist, über diese und viele, viele andere Themen spreche ich mit meinem heutigen Gast, Benny Lindberg. Der Benny Lindberg ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Benny.
Servus.
Hi, servus. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute im Studio von Triathlon Podcast bist. Freut mich riesig. Lass uns mal eine Zeitreise zurück in deine Kindheit machen. Wo bist du aufgewachsen? Wo kommst du her? Und warst du damals als Kind schon sportlich?
Also, ich bin Finne. Ja. Dementsprechend natürlich in Finnland aufgewachsen. In einer Stadt namens Espoo. Ja, Nachbarstadt von Helsinki sozusagen.
Okay.
Ja, und sportlich, ja klar, also Finnland Winter,
ja.
Dann kommt natürlich alle diese Arten von Wintersport, ganz natürlich.
Wie zum Beispiel Skilanglauf?
Skilanglauf, ja.
Auch Skispringen, weil bei Finnland fällt mir sofort Matti Nykänen ein.
Matti Nykänen, oh ja. Ja, Skispringen, klar, so selbstgebaute kleine Schanzen.
Okay.
Und Langlaufe, ja klar, zum Beispiel in Schule.
Ja.
Früher war es so, dass jede Schulklasse ihre eigene Langlaufmeisterschaft immer einmal pro Jahr gemacht haben. Also ein ganzer Tag war die Schule zu,
ja.
Und wir haben nur Langlauf gemacht.
Super.
Und ja, das war natürlich ein tolles Erlebnis damals.
Ja.
Nur besonders gut war ich nicht, weil ich war immer so Letzter oder Zweitletzter, irgendwie so ein dicker kleiner Mädchen war vielleicht noch hinter mir. Also mein Einstieg in das Sportliche war sicher nicht so gut. Ich war immer begeistert, aber eigentlich nicht talentiert, so viel Sport.
Und deine Eltern, waren die sportlich?
Ja, schon. So, also mein Vater hat Skispringen gemacht und alpine Skifahren. Mhm. Und er hat mir dann auch, weil ich irgendwann dann mich beschwert habe und gesagt, hey, boah, ich bin immer Letzter oder Zweiletzter bei Langlaufen in Schule und was soll ich machen? Er hat gesagt, naja, vielleicht ein paar Mal trainieren und die Skier richtig wachsen wäre vielleicht nicht schlecht. Und
habt ihr denn zusammen trainiert?
Ja, 2-3 Mal so. Okay. Trainiert ist übertrieben, aber
okay.
Ja, vielleicht so 1 Kilometer gemeinsam gelaufen. Das war eigentlich keine lange Strecke, was man da gemacht habe. Aber genug, dass ich das ein bisschen besser gekannt habe. Und ja, und dann glaube ich sogar, dass in der 4. Klasse habe ich dann, war ich schon Dritter. Also hat man gleich gesehen, dass ein bisschen Training
schon
lohnt sich, ja.
Genau. Okay. Wann und wie bist du letztendlich zum Triathlonsport gekommen?
Boah, das ist eine lange, lange Entwicklung. Also meine erste Sportart war eigentlich dann, was ich richtig so seriös betrieben habe, war Eishockey.
Aber da geht es schon ganz schön zur Sache, ne?
Da geht's ja schön zur Sache.
Eigentlich wie beim Handball auch. Weil ja, alles okay ist, halt so ein Geschmack.
Und ich natürlich so mit ein Knusper klein mit 15 Jahren, dann wenn die Jungs dann 2 Meter groß sind und 80 Kilo wiegen und du bist so 1,70 und wiegst 50, ja, ist es vielleicht nicht so toll. Und ja, da hat mir auch ein bisschen so, ja, die Schnelligkeit oder Explosivität gefehlt, was mir eigentlich dann auch davon auf hätte halten sollte, wenn man so jetzt im Nachhinein schaut, meine zweite Leidenschaft danach zu gehen, das war alpine Skifahren. Und das habe ich auch so auf Wettkampfniveau betrieben und das, ja, ist auch nicht so richtig gegangen, weil so explosiv schnell bin ich nicht. Und da habe ich teilweise dann Eishockey und alpine Skifahren parallel betrieben. Und irgendwann hat dann die Elektrizitätswerke in Finnland gestreikt. Und ich hätte eigentlich zu Eishockey spielen gehen sollen.
Ja.
Und es gab kein Eis und ich war irgendwie unausbelastet. Und dann habe ich gedacht, nein, gehst du joggen. Und bin ich 800 Meter gelaufen. Und nächsten Tag habe ich so Muskelkater in die Waden gehabt. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Du bist 14, 15 Jahre alt,
ja,
und bist eigentlich nicht in der Lage, 800 Meter zu laufen ohne Muskelkater. Und davon irgendwie so hat es dann angefangen, dass ich so ein bisschen mehr gelaufen bin. Und da hat mein Vater mir so ein Buch von Jim Fix, The Complete Book of Running, hat das geheißen. Das war so ein Buch, der in der 70er diese ganze Laufbewegung in Gang gesetzt. Ein toller Buch. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich bin Läufer, habe ich dann ein bisschen mehr gelaufen und bin gelaufen. Und dann hat der Turnlehrer in der Schule hat dann gemerkt, dass ja bei Cooper-Test war ich dann ja vielleicht der Schnellste in der Schule oder so.
Wow.
Aber ich war eher so der einäugige Huhn mit alle Blinden, weil unsere Schule, da waren alle Fußballspieler oder Handballspieler.
Ja.
Also Leichtathletik war niemals ein Thema und Läufer sowieso nicht. Hm. Naja, er hat jedenfalls gedacht, ich bin ganz toll. Und da hat er mich so zu Schulmeisterschaften ja angemeldet. Und naja, ich bin nicht ganz dumm. Also ich habe gedacht, ja, tolle Sache. Aber ich habe so einen Kumpel gehabt von alpine Skifahren, der auch dann gejoggt ist als Training für alpine Skifahren. Da habe ich gesagt, hey, komm mit. Und dann gehen wir zu zweit dahin.
Ja.
Und ja, da haben wir das gemacht. Und ja, da war dann halt lauter Leichtathleten, die gleichaltrig war,
ja,
und auch nicht viel trainiert habe. Aber ich bin ja dann 50 Kilometer schon in der Woche gejoggt.
Wow, okay.
Ohne Ahnung zu haben, was Training ist oder so. Aber und ja, die Jungs da, die haben dann zweimal in der Woche vielleicht Leichtathletiktraining gemacht, aber ja, Talent gehabt. Und dann war es 1000 Meter und die sind abgegangen wie Schmitz Katze. Nach 200 Meter waren wir Letzter und Zweitletzter. Und ich denke, da der Sieger ist irgendwie so 2,50, 2,45 mit 15, 16 Jahren, mehr oder weniger ohne Training,
ja,
also talentiert.
Ja.
Und ich weiß, ich bin 3,25 gelaufen. Mhm. Zweitletzter. Mein Kumpel war hinter mir. Also, das hat mir
immerhin.
Ja, und ich habe trainiert. Und da hast du auch gesehen, hey, boah, Laufen, Talent, nix da. Ja, das Laufen hat mich trotzdem interessiert, bin weitergelaufen, aber dann ist dann Squash und so Hallenhockey, Unihockey heißt es in Finnland, dazugekommen und immer sehr aktiv oder so. Und ja, dann so Anfang 80er gab es dann diese Berichte von Hawaii. Jetzt weiß ich nicht genau, welche Jahre es war oder so. Aber ich kann mich erinnern, dass ich damals nach Squash-Spielen mit einem Kumpel in der Sauna gesessen bin.
Mhm.
Da haben wir darüber gesprochen und so Schwimmen habe ich immer ein bisschen, weil wir mit unserer Familie immer gesegelt sind, so über den Sommer.
Ja.
Und das schwimmst du ja natürlich und so. Und da habe ich in der Sauna dann gesagt, dass okay, so 3,8 Kilometer schwimmen, das kann ich mir vorstellen, weil ich irgendwie so 2 Kilometer schon in Halle geschwommen bin. Und dann habe ich gedacht, naja, das geht. Dann habe ich gesagt, ja, 180 Kilometer Radfahren, das kann ich mir auch vorstellen, weil ich 100 Kilometer zu unserem Sommerhaus gefahren ist. In Finnland hat alle so Sommerhäuser. Habe ich gesagt, das wäre noch möglich, aber dann wärst du tot, um dann am Marathon zu laufen, völlig aus der Frage, geht nicht.
Ja.
Und ja, das war so, dann da hat es schon ein kleines Samen hat angefangen zu wachsen. Du hast angefangen damit, dich zu beschäftigen. Hast du immer öfter es dir Berichte im Fernseher oder in die Zeitschriften. Damals gab es in Runner's World, gab es so ein Spalte, das war Multisport oder so. Und da gab es noch keine Triathlon-Zeitschrift. Und da haben die ein bisschen darüber berichtet. Da habe ich das immer, wenn ich englische Runner's World gefunden habe, das gelesen und so geschaut. Ja, dann irgendwann habe ich mitgekriegt, dass es in Finnland auch ein gibt. Jetzt sind wir so ungefähr in, ja, 85, 86. Mhm. Okay. Und 86 war es dann soweit. Ich habe, zu Geburtstag hat mein Vater oder meine Eltern, die haben dann sehr großzügig, haben gesagt, okay, du kannst dich entweder ein Rennrad oder ein Segelflugschein zu Geburtstag wünschen.
Klasse.
Und ich habe gesagt, ja, okay, Rennrad. Mein Vater und mein Bruder oder so, die sind alle so Flieger und so. Und dann habe ich gesagt, okay, Rennrad, das ist mein. Und da habe ich, kann mich noch erinnern, das war in Belgien, in Brüssel, habe ich so ein Moto Becane Touring-Fahrrad gekauft. Klasse. Also mit Schutzblech und Dings und so. Und
extra von Finnland nach Belgien gereist?
Ja, ich war da mit meinem Vater, er hat beruflich da zu tun gehabt und da habe ich...
Hast die Chance genutzt.
Genau. Dann habe ich diese Touring-Fahrrad und dann habe ich erst gedacht, dass okay, das ist ja super, der hat 10 Gänge, damit kann man natürlich Triathlons machen. Dann habe ich in den Zeitungen gelesen, nee, also wenn die Laufräder leicht und dünne Reifen, das macht es schneller und also das ist sehr wichtig und dass man die auf 7 Bar, habe ich immer gedacht, die müssen weich sein. Mhm. Ja, diese Kleinigkeiten dann geändert, Schutzbleche weggenommen, Gepäckständer weggenommen und ja, so bin ich dann in mein
Aber Klingeln dran lassen, oder?
nein, das habe ich nicht. Ja, ja, also so mit so einem Material habe ich irgendwann von so, ja, in die Anfangszeiten von Triathlon haben die Läufer, also es gab Triathlon-Bekleidung von Bill Rogers, von Frank Shorter und so weiter. Also da gab es noch, die Läufer haben dann mehr oder weniger angefangen, haben gesehen, oh, das ist ein Markt, der kommt und die haben sind auf der Zug hochgesprungen und haben dann Klamotten hergestellt und habe ich so Triathlonhosen gekauft.
Okay.
Und ja, mit dieser Ausrüstung bin ich dann in meinen ersten Wettkampf reingestiegen. Das war so ein, 800 Meter Schwimmen, ein bisschen über 30 Radfahren und 8 Kilometer Laufen, weil ich 2 Wochen später wollte ich einen Halbdistanz machen, finnische Meisterschaften. Das war mehr oder weniger die einzige 2 Wettkämpfe, was es damals in Finnland gab.
Ja,
dieser erste Wettkampf ist ganz gut gegangen. Da war natürlich niemand am Start, der irgendwas gekonnt hat.
Und wie viele Leute waren am Start?
So 200 vielleicht. Ja, das Schwimmen, ja, dadurch, dass eigentlich niemand schwimmen konnte, schwimmen irgendwie so ein dicke Mädchen, die von Schwimmen gekommen ist, war dann vorne und ich denke, ich war in 2. Position aus der Wasser, super. Obwohl ich eigentlich nicht von Schwimmen komme, also das war gut und ja, Radfahren dann, ich glaube sogar, dass Windschattenfahren verboten war, aber es gab auch keine Wettkampfrichter oder so und plötzlich war da eine Gruppe mit 30 Leuten, wo ich dann mitgefahren bin. Ja, und dann natürlich das Laufen dann, das war ein großer Schock, aber es ist halbwegs gut gegangen, der erste.
Aber hast du dich irgendwie auch gezielt darauf vorbereitet oder bist du einfach so wie du?
Ja, also ich habe ja diese alle Berichte gelesen.
Ja.
Und damals, boah, ich glaube 85 oder so, sind die ersten Bücher von Dave Scott und Scott Tinley auch rausgekommen. Die habe ich natürlich alles gekauft, war so wie ein Schwamm, habe alles aufgesaugt.
Ja.
Und da gab es schon Hinweise, wie man das machen soll. In Finnland haben wir 96, war der Europameister auf Ironman-Distanz. In Almere war der Magnus Lönnqvist.
Ja.
Also 86 ist der 8,40 gegangen.
Okay.
Also eine ordentliche Zeit ist so um die 3 Stunden der Marathon und ohne diese Triathlon-Aerobar ein Zeit muss man sagen, es ist richtig gut.
Ja.
Der hat auch einen guten Trainer, was ich dann auch später bekommen habe. Und der hat auch in finnischen Zeitschriften so Triathlon-Tipps und so gegeben. Also unvorbereitet war ich nicht, aber ja, was man damals halt so gewusst hat.
Das Rennen, wie hast du es letztendlich abgeschlossen? Auf welchem Platz?
Diese finnische Meisterschaft, ich denke, dass ich so ja um die 20. war. Also da habe ich erst einmal so gemerkt, dass, hey, boah, das könnte deine Sportart sein. Aha. Weil, sagen wir so, in Triathlon, heutzutage ist es natürlich ein bisschen anders, aber man hat immer früher gesagt, dass die kein Talent haben, die machen Triathlon, weil da diese Talent sich verteilt sozusagen. Und das habe ich dann auch später gemerkt, dass je mehr, also ich habe vielleicht so etwas wie ein kleines Bewegungstalent, aber so von Ausdauer oder so bin ich nicht so der Beste, und je mehr Sportarten man zusammen schmeißt, je besser ist es für mich. Aber jedenfalls in diesem Wettkampf, da habe ich in der Sauna, also in Finnland, alles läuft ja natürlich mit Sauna. Also Squash-Spiel habe ich gesagt, Sauna. Überall gibt es Saunas, und nach jedem Wettkampf gibt es auch eine Sauna. Genau. Dann sind wir dann in der Sauna hinterher gesessen mit den Teilnehmern, die schon im Ziel waren. Und da haben die so erzählt, was die machen. Und das waren natürlich alle Namen, was ich in die Zeitungen vorher. Und da war ich so ein bisschen so ehrfürchtig, haben gedacht, boah, und der da war Langläufer und der hat das gemacht und so, wenn die das erzählt haben, so junger Mann mit, ja, was war ich da, vielleicht 23, 24, sowas, große Ohren und boah, jetzt bin ich angekommen, und ja, davon hat es so dann angefangen.
Klasse. Wenn du sagst mit 23, 24, hast du vorher eine Ausbildung gemacht oder hast du studiert, oder?
Das war immer klar. Also Sport war niemals irgendwie so etwas für mich, dass daran kann ich leben oder ein Ziel. Also ich habe diese Erfahrungen, was ich schon vorher erzählt habe, das war ganz klar für mich, dass ja, ich muss eine Ausbildung, wie immer alles, und dann.
Was hast du gemacht? Was hast du studiert, oder
wenn
du studiert
hast? Ich habe ein Magister in internationalem Marketing.
Okay.
Also,
das ist eine gute Grundlage.
Ja, das hat gut gepasst. Also da war das auch so, dass ich am Anfang sehr, sehr eifrig war beim Studieren und habe in die ersten 2 Jahre ja eigentlich 3 von die 4 vorgeschriebenen Jahre, das kann ja natürlich auch länger dauern, geschafft, und dann ist irgendwie diese Triathlon-Virus gekommen und dann ist Studium mehr oder weniger vergessen worden.
Okay.
Ja, dann ist immer mehr und mehr Triathlon geworden und.
Aber du hast das Studium abgeschlossen.
Ja, aber das eigentlich erst dann, wenn ich so weit war, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt möchte ich schauen, wie weit ich in Triathlon komme. Da habe ich gesagt, okay, erst muss das Studium abgeschlossen werden, weil so dumm bin ich nicht, dass ich mich auf mein Talent nicht verlasse. Und da habe ich meine Ausbildung, könnte ich immer zurück in der Beruf. Ja, dann irgendwann war es so weit, dass ich gedacht habe, okay, jetzt probierst du es halt mal.
Das heißt, du bist nach deinem ersten Rennen 2 Wochen später bei den finnischen Meisterschaften unter die ersten 20 gekommen, auf der Mitteldistanz. Die meisten Hörer da draußen verbinden halt mit Triathlon, Ironman, Langdistanz. Gab es solche Überlegungen für dich auch, auf die Langdistanz dann zu gehen?
Das habe ich gleich dann am nächsten Jahr gemacht.
Okay.
In Finnland gab es 87 Europameisterschaften in Triathlon auf Ironman-Distanz.
Ja.
Ich denke, ETU ist wahrscheinlich, boah, der Jahr vorher oder so gegründet worden oder 2, 3 Jahre vorher. Ja, dadurch, dass die Finnen so gut war, hat Finnland dann diese Europameisterschaftsstatus bekommen in Joroinen in Finnland. Hat damals Axel Kondas gewonnen, der auch der erste Ironman in Rot gewonnen hat. Mhm. Irgendwie so Fabelzeit, also der war damals schon ein Granate, obwohl er immer als Lehrer gearbeitet hat. Klasse. Also keine Profi, aber erste Ironman in Rot 8:13, ja.
Wow.
Und Vollzeitlehrer.
Hammer.
Also Hammer, ja. Also wirklich.
Megatalent.
Ja, genau.
Wie war das damals? Weil ich weiß aus dem Gespräch mit Paul Huddle, wie die Situation damals in den USA war. Er hat uns berichtet von ja nicht abgesperrten Straßen damals und teilweise auch ja recht interessante Streckenverpflegung. Wie war das bei euch in Finnland?
Das war eigentlich sehr gut.
Ja?
Ja, ja, weil dieser Europameister, der Magnus Lönnqvist, ich denke, der war erste Jahr 84 oder 83 auf Hawaii. Am Jahr danach ist schon diese erste finnische Wettkampf stattgefunden und der war eigentlich auf sehr hohem Niveau.
Ja.
Also nicht gesperrte, komplett gesperrte Straßen, aber ordentliche Verpflegungsstelle. Da gab es auch so Seminare vor dem Wettkampf, wie man sich ernähren soll, wie man trinken soll.
Ja.
Also Finnland, so sagen wir von sportwissenschaftlicher her, war schon sehr fortschrittlich in dieser Zeit schon.
Klasse.
Und da habe ich schon sehr viel mitbekommen. Nicht zu viel Zucker oder zu dicke Sportgetränke trinken, genug essen. Damals gab es Rosinen, Bananen, hauptsächlich getrocknete Früchte und ja, Brot oder so, was du gegessen hast.
Okay, aber jetzt nicht Cola oder Burger oder sowas, ähnlich wie in den USA.
Nee, Cola gab es damals noch nicht, nein.
Okay. Dann habe ich in der Vorbereitung gesehen, dass du auch recht schnell dann in die finnische Triathlon-Nationalmannschaft gekommen bist.
Ja, das war, also mal, wie ist es weitergegangen? 88, genau, da gab es in Rot der Quali für Hawaii. Und das war ja, darum habe ich Triathlon eigentlich gemacht. Und dann habe ich das auch geschafft, der Quali in Rot. Und dann bin ich in Hawaii gestartet.
88.
88, ja, genau.
Wenn man nach Hawaii möchte, muss man erstmal rüberfliegen.
Ja.
Das kostet natürlich auch Geld. Hast du damals irgendwie Sponsoren gehabt, die dich dabei finanziell unterstützt haben, oder?
Nee, ich habe, wenn ich noch in Schule war,
Ja.
also Abitur gemacht habe, da habe ich zusätzlich als so Lehrer in Hallenhockey, Unihockey gearbeitet.
Okay.
Und das war 3, 4 Stunden in der Woche und die waren sehr, sehr gut bezahlt.
Also hast du
Und
alles zusammengespart.
ja, mehr oder weniger. Ich habe zu Hause gewohnt, habe keine Kosten gehabt.
Ja.
Und da habe ich noch zusätzlich, während meines Studiums habe ich als in der Schule, gleiche Schule, als so Abendwächter gearbeitet. War super, dann jeden Abend von ja, 17 Uhr bis 21
Ja.
könnte ich dann, wenn ich wollte, studieren und habe Geld bekommen für eigentlich nur Aufsperren und Zusperren.
Okay.
Also das war
Klasse.
super. Und da habe ich ein bisschen Geld gehabt und das habe ich dann alles investiert.
Beschreib uns mal die finnische oder die Triathlon-Szene in Finnland damals. Wie sah die so aus? War die ähnlich bunt wie in Deutschland zum Beispiel? Weil wenn man sich heutzutage die Bilder von damals anschaut, das war eine ziemlich bunte Community.
Ja, also bunt gekleidet waren wir auf jeden Fall, weil das war einfach der Mode.
Ja.
Und damals hat es geheißen, naja, es kann nicht bunt genug sein und je wildere Farben, je besser. Ich habe sogar bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dann habe ich es endlich weggeschmissen, haben wir von, wir haben natürlich als Triathleten in Finnland, haben wir auch Langlaufen im Winter als Training gemacht.
Ja.
Dann haben wir unsere eigenen Langlaufanzüge gemacht und die waren türkis, komplett türkis und dann bin ich ja in Deutschland irgendwie mit der gelaufen auch und ich bin fast ausgelacht worden. Und da hast du ja natürlich diese schräge Vögel, die von verschiedenen Sportarten eingestiegen sind und alle haben rumexperimentiert. Einige haben ihr eigenes Material gebaut und so, ja, das war sehr, sehr bunt, sehr interessant.
Und hat so jeder so sein eigenes Ding gemacht oder habt ihr euch häufiger auch zum Trainieren getroffen und gab es da auch internationalen Austausch?
Ja, also ich habe ja mir 86 habe ich angefangen, mich mit Triathlon zu beschäftigen.
Jo.
Und dieser Europameister, der hat dann im Olympiastadion in Helsinki auch trainiert. Und da habe ich auch Sommer immer so ein Freibad, 50 Meter Becken. Da habe ich auch trainiert und haben wir uns so, ja, kennengelernt. Und da haben wir im gleiche Jahr noch der erste Verein, Triathlonverein in Finnland, Helsinki Triathlon.
Ihr zwei.
Ja,
Super.
nee, wir waren zu acht dann. Wir haben
Okay.
andere Leute mitgebracht. Und das ist immer noch der größte, erfolgreichste Verein in Finnland. Und da bin ich mittlerweile schon Ehrenmitglied. Also,
Klasse.
ja.
Super.
Und dadurch haben wir natürlich so Trainingsmöglichkeiten, Gemeinsamkeiten. Also das war sehr, sehr, sehr organisiert. Also ich sehe da keine so riesen Unterschiede, wie es jetzt so in Deutschland abläuft. Also
Dann hast du eben auch gesagt, irgendwie, dass die Hawaii-Quali damals über Rot ging. Was war das damals für eine Atmosphäre in Rot? Jeder kennt sie heute, wie sie dort ist, bei der Dartiv Challenge Rot. Aber wie war es damals? Beschreib mal.
Boah, das ist schwierig. Also Für uns war es natürlich super, nach Rot zu kommen. Wir sind nach München geflogen, haben Auto gemietet und sind zu Rot gefahren. Ja. Das Erste, was mir natürlich von Finnland, wir haben keine großen Berge, wir haben kleine Hügel und so. Und dann sind wir beim Ingolstadt vorbeigefahren und dann kommen diese Wellen sozusagen. Mhm. Und für uns war das Riesenberge. Da haben wir gedacht, Gottes Willen, wie soll man hier Radfahren? Also das war wie Alpen für uns. Also das ist meine erste Erinnerung. Dann
hättet ihr erstmal zum Schliersee fahren müssen.
ja, klar, das wäre außer Frage. Und ja, sonst, also ich war früher dann oft in die Alpen Skifahren, also diese deutsche Kulturmentalität, ja, oder sagen wir deutschsprachige, habe ich schon gekannt und habe mich auf Bier und Bratwurst gefreut. Mhm. Aber ich denke, da waren 800 Teilnehmer, also schon professionell. Und damals gab es ja schon, Dirk Aschmonait war ein Begriff, dann Kondas hat man gekannt und ein paar andere solche Namen. Mhm. Also für mich war es dann damals ein bisschen mehr so diese wirklich Star-Kult. Du hast ein paar Leute, die waren Helden und dann hast du das normale Volk. Aber das hat sicher mehr damit zu tun, dass ich Anfänger war. Mhm. Und ich habe die andere, die war Halbgötter und ich war ein Mitläufer, also. Aber ich denke, das ist so für jeder, der jetzt anfängt.
Dann hast du auch gesagt, das Rennen lief letztendlich ziemlich gut für dich, so dass du dich für Hawaii qualifiziert hast. Was war denn das für ein Feeling für dich, als du dann, ja, Richtung Hawaii unterwegs warst?
Ja, ich denke, wie jeder, der erste Mal nach Hawaii fliegt, mhm, natürlich toll,
auch Angst.
Neues. Ehrfurcht.
Okay.
Ehrfurcht, die Hitze oder so, das habe ich nicht einschätzen können. Ja. Ich war ganz gut vorbereitet, also ich habe gewusst, dass es wird ausschauen wie eine Mondlandschaft, erwarte dich nichts und ich bin eigentlich fast so nicht mit hohen Erwartungen dahin gegangen, aber also ich bin infiziert worden, also sofort. Also das kann viele Sachen sagen, die in Hawaii waren, da ist eigentlich nichts Spezielles, aber da ist so eine Stimmung, so ein Gefühl, wo du sagst, ich muss dahin wieder. Vielleicht ist es diese Hype, was entsteht, wenn alle auf einem Ort ist. Vielleicht ist das was Magisches in Hawaii, was Mark Allen zum Beispiel irgendwie. Irgendwas ist da, du musst immer dahin zurück.
Okay.
Und wenn du wieder dahin kommst, sagst du, okay, was tue ich hier? Hier hat nichts sich geändert, aber irgendwie musst du trotzdem wieder dahin. Und das war eigentlich so die Gefühle, einfach nur, ja, Wohlgefühl. Also nichts Spezielles. Klar, es gibt ein bisschen Palme, es ist warm da, aber da gibt's ja eigentlich gar nichts.
Und wann bist du da angereist?
Eine Woche vorher, oder? Nein, wir sind das schon sofort richtig ordentlich angegangen. Wir hatten das Glück gehabt, dass Finnair, was später auch einer von meinen Sponsoren war, das gut unterstützt hast und uns ein schönes Paket zusammengeschnürt hast, günstige Flüge und so weiter. Und super, könnte uns 3 Wochen dann vor der Wettkampf und dann gleich nach der Wettkampf zurück.
Klasse.
Weil wir haben gewusst, okay, wir kommen von Finnland, es ist nicht gerade tropisch und fliegen nach Hawaii, aber komischerweise haben wir in Hawaii festgestellt, dass alle anderen viel mehr Probleme mit der Hitze haben als die Finnen. Vielleicht hat es mit Sauna was zu tun.
Wahrscheinlich, es muss der Sauna-Effekt sein.
Genau.
Wie haben denn deine Eltern und deine Freunde reagiert, als du denen gesagt hast, hey, ich habe es nach Hawaii geschafft?
Meine Eltern, die haben immer das unterstützt, nicht irgendwie finanziell oder so. Hätte die sicher machen können, aber das wollten die nie. Das war meine Sache, ich möchte es machen. Die waren stolz. Später waren die auch irgendwann, sind die auch rübergeflogen nach Hawaii zum Zuschauen. Ja, das war irgendwie vielleicht ein bisschen so, okay, endlich wird er erwachsen und macht was gescheit.
Aber die haben jetzt nicht gesagt, um Gottes Willen, warum Ironman und dann noch diese Hammerdistanzen, alles an einem Tag?
Nee, da denke ich, haben die schon Vertrauen gehabt oder so. Das war vielleicht so der erste Triathlon, was ich gemacht habe, haben die gesagt, wow.
Ja.
Oder so diese Halbdistanz, was der erste war. Und danach habe ich wahrscheinlich den Stempel von einem Verrückten und jetzt ist sie dann immer, aha, okay, ja.
Beschreib mal das Rennen, wie ist das damals für dich ausgegangen, deine erste Teilnahme auf Hawaii?
Wir haben ja natürlich dann wieder eine finnische Delegation sozusagen in Hawaii. Da war der Pauli Kiuru, der ja vorher Zehnter war. Der war der absolut, also Oberprofi.
Ja.
Dann war der Magnus Lönnqvist, der Europameister von ein paar Jahre vorher.
Mhm.
Die haben ja natürlich schon gewusst, was da läuft und so. Und dann war ein paar von uns, die nicht so gut waren. Und der eine war Dritter in finnischer Meisterschaft. Und er hat gesagt, boah, wenn ich in Hawaii unter 10 Stunden gehe und in die erste 100, dann werde ich Profi und schmeiße meine Physiotherapie-Praxis weg oder so und mache auf Profi.
Okay.
Da habe ich schon gedacht, hey, boah, du hast, also du bildest dich Sachen an.
Ja.
Ja, in Hawaii, dann habe ich das gerade noch geschafft. Ich habe ihn dann beim Laufen knapp überholt und habe es gerade geschafft, knapp unter 10 Stunden und 99. Platz oder so.
Und hast du zu ihm Edge gesagt oder wie?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben uns gut verstanden und das war nur Zufall, dass ich den besseren Tag gehabt habe.
Ja.
Und naja, aber für mich stand es nicht irgendwie in Frage, dass ich da...
Du hast eben mal ein Stichwort genannt, Pauli Kiuru. Hast du dich mit dem ausgetauscht? Habt ihr euch gekannt?
Wir haben uns von den Rennen gekannt, ja.
Ja.
Wir haben ihn auch besucht da, aber Pauli damals, also jetzt sind wir beste Freunde,
ja.
Aber damals war er ja der Überflieger von den Finnen. Pauli ist und war auch sehr speziell. Sein Motiv, Triathlon zu machen, war Geld zu verdienen.
Okay.
Er hat festgestellt, dass in Finnland diese Wettkampf in Jorrennen, da gibt es 5.000 oder 6.000 Finnmark damals zu gewinnen. Mhm. Damit kann er ein halbes Jahr Studium finanzieren. Hat er gesagt, okay, das mache ich.
Mhm.
Und dann hat er das auch geschafft. Und das war seine Treibfaktor immer, der absolute 100% Professionelle, der alles in Geld und Publicity und alles auch dafür gemacht hast, dass er mit der Sport Geld verdient.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung gesehen, dass du dann, nachdem du schon bereits Mitglied der finnischen Nationalmannschaft gewesen bist, dann auch jemand selber den Schritt in Richtung, ja, in Anführungsstrichen Profi halt gemacht hast.
Damals, du hast gefragt, wie bin ich zur Nationalmannschaft gekommen?
Ja.
Das war 1989, war ich dann Dritter in der finnischen Meisterschaft. Dann auch so diese Pauli Kiuru und der Magnus Lönnqvist. Die zwei Stars war vor mir und ich habe den dritten Rang geschafft. Und dieses Jahr, 1989, gab es die Europameisterschaften in Rødekrog, oder war es Fredericia in Dänemark. Und damals gab es ziemlich viele gute Finnen und der Trainer von Pauli Kiuru und Magnus Lönnqvist, der Seppo Nuttila, der hat dann Qualifikationstraining für uns gemacht. Wir müssten dann 3 Kilometer schwimmen, 120 Kilometer Radfahren, 30 Kilometer laufen, alles so in Ironman-Tempo. Und da hat er ja 5 Kandidaten getestet und hat gesucht, wer hat das Potenzial, in finnische Nationalmannschaft zu kommen.
Mhm.
Dieser Test ist übrigens ein Test, was ich immer noch so als Trainer weiterhin führe und also so als Trainer lernt man ja von seinen Trainer und so weiter und viele von meinen ehemaligen Athleten, die jetzt auch Trainer sind, das weiterhin führe. Aber diese Langtest sozusagen, da habe ich dann gut abgeschnitten und dann dürfte ich Finnland in Europameisterschaften in Dänemark dann repräsentieren.
Cool. Was war das für ein Feeling?
Stolz, sehr stolz. Also habe einen so Anzug mit Finnland drauf auf der Rücken. Das also, ja, das, da war ich sicher sehr, sehr stolz. Also eine große Ehre.
Hast du den noch, den Anzug?
Ja, habe ich. Ja, und das ist dann eigentlich sehr gut gegangen, der Wettkampf in Dänemark. Und dann diese Seppo Nuttila, der Trainer dann von Pauli Kiuru und Magnus Lönnqvist, der auch Pertti Kappinen, also Ruderer, der mehrere Goldmedaillen in Olympia gewonnen hat, der hat Pontus Jäntti, der war ein Badmintonspieler, der in Top 10 in Weltrangliste war, der hat einen Motocrossfahrer, Pekka Vehkonen, Weltmeister trainiert, also sehr vielfältige Trainer, ein wirklicher Trainerguru, Später, wenn ich nicht mehr im Team war, war auch der Olivier Bernard da.
Genau, richtig, ja.
Also wirklich ein Top-Mann. Und ja, dann hat er so, ja, mir zu verstehen geben, dass, hey, du hast Potenzial, von dir könnte etwas werden.
Ja.
Aber der hat niemals zu mir gesagt, hey, ich möchte dich trainieren oder so. Und das ist auch so ein, was ich von ihm genommen habe. Ich würde niemals zu einem Athlet gehen und sagen, hey, ich möchte dich trainieren. Das ist nicht meine Aufgabe als Trainer. Jedenfalls, mein damaliger Trainer hat dann zu mir gesagt, hey, ich bin eigentlich nicht mehr in der Lage, dich zu betreuen. Und wenn du weiterkommen möchtest, dann solltest du ihn fragen. Ich kenne ihn gut. Und wenn du möchtest, lege ich ein Wort für dich ein. Und so bin ich dann zu diesem Team gekommen. Und dann habe ich 1990, also der Jahr danach, war ich dann zweite Mal wieder in Hawaii. Und dann glaube ich, war ich 27. in Hawaii.
Okay,
Also
schon froh.
von, ja. Und ich denke so, 29, 27, so etwas an Zeit. Also da hat man gesehen, okay, jetzt ist da etwas. Und dann die einzige Möglichkeit, um dann wirklich gut zu trainieren, war, der Finnland zu fliehen. Also, da habe
Das
ich
ist in
mir,
Finnland.
ja, genau.
Okay.
Da habe ich mich entschlossen, mit Pauli Kiuru
Ja.
nach Neuseeland, der Winter 91 zu fliegen. Und das war natürlich ein bisschen ein Problem, weil ich kein Geld gehabt habe für sowas. Weil diese anderen Strapazen und so, die haben ja viel Geld gekostet. Und ich habe eigentlich kein Geld mehr übrig gehabt.
Wie hast du es gelöst?
Also vorher noch, vorher habe ich schnell mein Studium abgeschlossen, weil da müsste ich nur der letzte Abhandlung oder wie sagt man, schreiben und dann war ich Studium.
Okay.
Und weil ich da in der Zwickmühle war, wie ich das finanziere, habe ich meine Großmutter gefragt, ob sie mir Geld
Bescheid.
borgt. Ja, weil die Eltern, das war immer so eine Sache, ja, dass du möchtest zeigen, dass du unabhängig sind. Und die
Naja.
haben dann auch letztendlich vorgeschlagen, haben gesagt, hey, der Großmutter, sprech damit an. Und
Okay.
das war eigentlich eine super Sache, weil dann, das ist nicht deine Eltern,
Ja.
sondern es ist deine Großmutter. Und dann ist es auch nicht so, dass das Geld verschenkt ist, sondern das ist wirklich also geliehen. Und da entwickelst du ein Ehrgeiz und sagst, hey, boah, jetzt, das muss ich zurückbezahlen. Also jetzt musst du dich anstrengen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich so als Profi definiert. Da habe ich auch, ja, ich habe einige solche kleine Erfolge dann gehabt in kleinere Wettkämpfe. Und da habe ich auch überlegt, naja, hey, boah, wie kommst du zu Geld? Und da habe ich habe immer gern so Wein getrunken und so. Dann habe ich gedacht, naja, es gibt ja alkoholfreie Weine.
Ja.
Und wenn du alkoholfreie, ein bisschen so wie alkoholfreie Biere heutzutage,
Ja.
wenn du alkoholfreie Weine toll findest, könntest du ja versuchen, einen finnischen Hersteller von alkoholfreien Weinen, ob die nicht Interesse hätte, dich für Ironman in Hawaii zu unterstützen. Da habe ich ganz frech denen einfach nur angefragt. Und da haben die gesagt, naja, okay, das ist nicht so das, was wir möchten, aber wir entwickeln gerade ein neues Sportgetränk und da könntest du uns helfen.
Cool.
Und so bin ich zu denen gekommen und habe mit denen dann 3 Jahre geholfen, ein Sportgetränk zu entwickeln und vermarkten und
Werbung zu machen.
genau. Und das war dann halt mein Hauptsponsor und dann habe ich diese Finna gehabt und ein paar solche Ausrüster und ja, dann ist es so weitergegangen und
Kannst du davon leben? Von dem
ich konnte
Sponsor?
meine Kosten decken.
Okay.
Also ja, ich konnte davon leben, meine Kosten decken.
Ja.
Und der Ziel war, dass das irgendwann nicht so gut werde, dass ich Top 10 in Hawaii oder noch besser und dass etwas übrig bleibt. Aber so weit bin ich nicht gekommen.
Aber du hast den Betrag, den dir deine Oma geliehen hat, wieder zurückgegeben.
Ja, das hat so ein Jahr, anderthalb gedauert.
Okay.
Und da habe ich es zurückbezahlen können, ja.
Dann gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo es ja nicht so klasse gelaufen ist. Der, so wie ich in der Vorbereitung gesehen habe, auch ja, so ein bisschen zum abrupten Ende geführt hat. Magst du uns darüber was erzählen?
Ja, also 91 ist dann diese Profikarriere angefangen und damals gab es so ein Ironman World Series, so etwas wie ein Weltcup für Ironman-Rennen und dann habe ich pro Jahr 4 Ironman-Rennen gemacht. Und dann 92 habe ich einen relativ guten Jahr gehabt und war ein bisschen ausgebrannt.
Wie viele Stunden hast du so trainiert in der Woche damals?
Ach, nicht viel. Wir haben in Clever trainiert und ich denke, meine maximale, also Trainingswoche war so 25 Stunden.
Okay, so das Nutella-Prinzip. So wie wir es auch aus dem Interview mit dem Olivier kennen.
Ja, absolut. Okay. Absolut. Also, aber wenn man in alte Trainingstagebücher sieht, gibt es die wenigsten, die so eine Trainingsintensität, also 2 Stunden Laufviererschnitt, 5 Stunden Radfahren, 35er Schnitt, Grundlage. Grundlage Puls, wohl bemerkt. Also knallhart, und wenn du so hart trainierst, musst du ja natürlich dann halt ruhige Tage dazwischen, weil sonst bringt es gar nicht.
Klar.
Ja, und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht wäre jetzt ein Jahr ohne Hawaii gut.
Ja.
Und da habe ich mich für die Europameisterschaften damals in Embrun entschieden. Die war im August. Und da hätte ich immer noch die Möglichkeit gehabt, okay, vielleicht Hawaii oder nicht, oder wie es geht. Also Berge fahren, das hat mir immer, ich habe mich wohlgefühlt in den Bergen. Das ist wahrscheinlich, weil ich muskulös bin, muskulöse Beine habe, klein bin, nicht so viel wiege, dass es mir gut getan hat.
Okay.
Dementsprechend, das war so 91, 92, habe ich sehr viel mit Höhentrainingslager experimentiert. Also diese alle, was es gibt, Train High, Live Low und so weiter. Nee, also umgekehrt. Live High, Train Low. Damals waren wir dann in St. Moritz, haben oben auf der Bernina Passhöhe gewohnt, unten im Tal trainiert. Und wenn du oben in der Höhe Rad fährst, hast du ja extrem hohe Geschwindigkeiten, weil der Luft ist dünn und der Widerstand ist niedrig. Also da fährst du leicht so 35, 40 mit Fahrrad, wenn du Rückenwind hast oder was. Und dann war ich da Radfahren und habe sicher so 40 Sachen drauf. Und ein Autofahrer ist dann mir entgegengekommen, hat mich nicht gesehen, ist dann abgebogen und ja, ich bin auf der Windschutzscheibe dann geendet. Laut Aussage Polizei habe ich so 40 drauf gehabt und er so 80. Der Auto war angeblich ziemlich demoliert, Beifahrersitz, und mein Hand irgendwie ist durch die Windschutzscheibe, und ja, das war dann nicht so gut.
Aber du hast einen Helm damals getragen.
Ja, okay. Also Helm habe ich angehabt, der war natürlich total kaputt.
Ja.
Trotzdem habe ich eine Gehirnerschütterung bekommen. Aber das Problem war eigentlich die verlorene Muskulatur. Also ich habe die komplette Daumenstreckmuskulatur, Fingerstreckmuskulatur und Handgelenkstreckmuskulatur. Also von unter am Oberseite war nur Knochen zu sehen. Mein Schulterblatt war in 10 Teile zertrümmert, Schlüsselbein war gebrochen, einige Rippen sind in der Lunge reingedrungen, also das war, ja, ich kann mich nur erinnern, dass ich in der Hubschrauber aufgewacht bin.
Okay.
Und da haben die so ein Pappschild vor meine Hand gehalten, dass ich es nicht sehen kann.
Ja.
Dann habe ich gesagt, hey, ich möchte mal Hand sehen. Aha. Ich gesagt, nein, das geht nicht. Oder so, habe ich, doch, zeig mir mal Hand. Dann haben wir diese Fleischding da gesehen und gesagt, okay, ja. Aber die haben mir dann wahrscheinlich viel Drogen schon genommen.
Ja.
Habe ich gesehen und komischerweise habe ich nicht weiter daran gedacht. Und dann habe ich zu der Hubschrauberpilot gesagt, dass, hey, wo fliegen wir jetzt? Ich möchte auch was sehen, aber ich kann leider jetzt nicht. Na, der Hubschrauberpilot, ja, machen wir wieder dann, wenn du gesund bist oder so.
Okay.
Aber irgendwie so völlig surreal, dass ich war wahrscheinlich so hoch, dass ich gar nicht verstehen konnte, was.
Ja, so unter Schock dann auch.
Wahrscheinlich.
Das heißt, letztendlich Glück gehabt, dass du mit dem Leben davon gekommen bist.
Oder? Ja, absolut. Absolut. Also da habe ich wahnsinnig viel Blut verloren, und die haben mir dann zu Kantonalspital in Chur geflogen und mich voll mit dann halt Drogen gepumpt und
Schmerzmittel und
so eine Notversorgung gemacht, und nach 10 Tagen haben die dann die Versicherung hat dann so irgendwie eine finnische Krankenschwester rübergeschickt um den Rücktransport nach Finnland zu organisieren. Und da hat sie, das ist natürlich ein Privatkrankenhaus in der Schweiz, so toll, Wein zum Essen und eigene Zimmer, Fernseher und so. Und die hat dann einen Blick in der Medikamentenliste geworfen und gesagt, oh, oh, das ändern wir sofort, weil die haben mir da alles gegeben, was ich, die haben mir wahrscheinlich gedacht, Hauptsache er ist zufrieden. Mhm. Und haben dann ziemlich viel Drogen genommen, die sie gesagt hat, wenn du das weitermachst, bist du abhängig, und die setzen wir sofort ab. Und ja, so bin ich zurück nach Finnland, und nach drei weitere Wochen in Finnland im Krankenhaus war der Hand so weit wiederhergestellt, dass ich ja Krankenhaus verlassen konnte. Die haben da nichts rekonstruiert, aber das war so, dass die dann so Hauttransplantationen und so gemacht haben, dass es mit einer Stütze geht.
Das heißt, du hast schon ein paar Operationen in diesem Zeitraum gehabt?
Ja, die haben versucht, diese Wunde zu flicken, aber die haben nicht was korrigiert.
Okay.
Mhm. Also ich könnte keine Daumen strecken, keine Handgelenk strecken und keine Finger strecken. Da müsste ich so eine Schiene haben, dass es, also beugen geht,
ja,
aber strecken ging nicht. Und
Wahnsinn.
Das haben die dann in den kommenden 2 Jahren dann mit 4 oder 5 Operationen noch dann gemacht, ja.
Was war so der erste Gedanke dann? Ich meine, als du im Krankenhaus aufgewacht bist, hast du dann gedacht, das war's dann? Ich meine, das war's jetzt auch mit Sport?
Mein erster Gedanke war, da bin ich dann aufgewacht, und dann ist der Nitti, auch mein Trainer, im Zimmer gewesen, und habe ich zu ihm gesagt, hey, sorry Coach, ich denke, ich...
Mach mal kurz Pause mit dem Training.
Nein, ich denke, ich brauche eine Ruhewoche oder so, aber in Hawaii bin ich wieder dabei, so ungefähr,
okay,
war die Aussage. Aber dann habe ich festgestellt, die Ärzte haben gesagt, dass, hey, mit diesem Arm wirst du nie mehr schwimmen können. Mhm. Das war nicht so viel der Arm, sondern der Schulterblatt und so, die haben gesagt, das geht nicht. Und ja, dann sofort, wenn alles geheilt war oder so, bin ich als Erster ins Schwimmbad gegangen und habe versucht. Das gibt ja natürlich, weil ich keine Streckmuskulatur, also habe ich mich so eine Schiene gebastelt, so eine Art von Paddle.
Ja.
Und damit konnte ich so halbwegs Schwimmbewegungen machen, ja. Und dann habe ich so wieder angefangen, ein bisschen, ja, zu trainieren. Und irgendwie wollte ich es noch dann auch schauen, was geht und was geht nicht. Aber das war mir eigentlich klar von diesem Moment, dass das war's mit Triathlon und
mit der aktiven Laufbahn.
Ja, mhm, genau.
Was hast du dann gemacht?
Also ich konnte eigentlich gar nichts machen, weil ich habe diese Rekonstruktionsoperationen noch vor mir.
Ja.
Und die haben dann wirklich lang gedauert, weil die haben dann Sehnen raufgenommen und rübergezogen und Haut transplantiert. Und man müsste dann aufpassen, dass wie die Narben sich entwickeln. Und also das war ein bisschen kompliziert. Also habe ich Zeit gehabt, dann habe ich wieder trainiert. Und dann...
So laufen?
Laufen, Radfahren, Schwimmen, Radfahren, alles.
Hast voll... du keine Blockade gehabt in mir? Ich meine Radfahren...
Aber bei so Radfahren ist... schon, ja. Also da habe ich schon den Stefan Holzner gekannt. Und mit ihm sind wir dann auch nach Neuseeland wieder in... Also 94 geflogen.
Okay.
Er hat immer Angst gehabt, mit mir Rad zu fahren, weil immer wenn ein Auto entgegenkommt, ziehe ich ihn an die Bremse.
Ja.
Mir war es selber nicht so richtig bewusst. Ja, ich habe schon ein paar Mal solche Momente gehabt, wo ich gedacht habe, oh, aber sonst eigentlich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es ausgeblendet. Der ganze Unfall kann ich auch nicht erinnern. Also das ist weg. Alles ist weg. Das ist auch noch nicht gekommen. Ich war öfter da an dieser Unfallstelle, habe gedacht, wenn ich dahin gehe, dass ich etwas sehen kann, kann mir gar nichts erinnern. Also alles, was ich erzählen kann, ist nur so von das, was, wenn ich aufgewacht bin in Hubschrauber.
Du hast gerade eben schon Namen genannt, Stefan Holzner. Ja, wie seid ihr überhaupt zusammengekommen?
Ja, also das war 93. Dann wollte ich etwas anders machen. Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie es gegangen ist. Ich denke, dass der Kenneth Gask von Club La Santa mich angesprochen hat, ob ich nicht Lust habe, mit Wolfgang Dittrich und Ben van Zelst ein Triathlon-Trainingscamp in Club La Santa zu machen. Also das war sicher eine von den ersten Trainingscamps dann, was wir da gemacht haben. Und dadurch, dass ich auch schon mit Coaching, also so mich sehr viel befasst habe damals. Ich habe damals auch einige Athleten betreut, so mit B- und C-Trainerschein und so.
Ja, den hast du damals gemacht schon.
Ja. War es ein Thema, womit ich mich sehr wohl gefühlt habe, auch so für Leute. Ich denke, das Thema war wahrscheinlich das, dass er gewusst habe, dass ich Deutsch sprechen kann. Da waren viele Deutsche dabei, aber auch Englisch. Mhm. Und es war ein internationales Camp mit Holländer, Deutsche, Engländer und so weiter. Mhm. Ja, und da habe ich da einige Vorträge gemacht und wir haben unsere Trainingseinheiten gemacht und damals war ich gut in Form und habe gesagt, ja, okay, die mit mir Radfahren möchten, können das gerne, aber ich mache mein eigenes Training. So war der Deal mit Kenneth damals. Und der Einzige, der mit mir fahren konnte, war der Stefan Holzner. Der war ja niemand, also ein Anfänger damals.
Ja.
Bin mit ihm gefahren und dann hat er einen Platten gehabt und er konnte nicht mal der Reifen wechseln. Da habe ich gedacht, hey, was ist das für ein Pfeife? Kann nicht mal der Reifen wechseln, aber hat einen Druck ohne Ende. Also okay. Talent.
Ja.
Das ist einfach Talent.
Ja.
Und so sind wir uns näher gekommen und...
Hast du ihm beigebracht, wie man einen Reifen wechselt?
Ja, genau. Also später auch einiges mehr. Ja, dann haben wir uns so kennengelernt, ein bisschen so Kontakt gehalten und wenn ich mal einen Unfall gehabt habe, dann hat er und seine Frau haben gesagt, hey, wenn es soweit ist, wenn es geht, komm uns besuchen. Wir haben ein schönes Hotel in Bad Reichenhall,
ja.
Hotel Seeblick am Thumsee. Ja, wenn wir euch was Gutes tun können, komm vorbei und das haben wir dann gemacht.
Schön.
Dann ist diese Idee gekommen in Frühjahr nach Neuseeland und Ironman da zu machen und
dass du ihn dann trainierst, oder?
Der war relativ gut betreut dahin, der ja. War in der Bayern-Kader, hat auch Trainingspläne gehabt und wie gesagt, ich spreche niemand an oder so, also das ist, und dann sind wir nach Neuseeland gefahren und der hat nach seinem Trainingsplan trainiert und ich denke, der musste 30 Kilometer in der Woche schwimmen, 600 Kilometer in der Woche Radfahren und 20 laufen oder so. Und da hat er gesehen, was ich gemacht habe. Also ich kann nicht beurteilen, war es gut oder schlecht. Es war ein Trainingsplan, was sicher für seinen Trainer in damalige mit irgendwie einem Ziel Sinn gemacht hat.
Ja.
Also man kann ja nicht einen Trainer oder einen Trainingsplan nur mit einem kurzen Blick
beurteilen.
Jedenfalls hat Stefan gesehen, was ich so mache und dann hat er gesagt, hey, boah, können wir das nicht gemeinsam machen? Und so war es so, dass Stefan hat dann das Gleiche trainiert wie ich. Da haben wir beide auch der Ironman in Neuseeland gemacht und da habe ich das einzige Mal Stefan schlagen können. Das war so, ja, und darauf bin ich noch stolz. Ja, danach hat er dann gesagt, hey, das muss weitergehen und kannst du mich nicht trainieren. Und
okay. Ja. Also der Ironman in Neuseeland, das war noch vor deinem Unfall?
Nein, das war nach meinem Unfall.
Echt?
7 Monate nach meinem Unfall, ja.
Ui.
Und da habe ich auch, weil ich konnte ja nicht normal, also ich brauchte Hilfsmittel, um zu schwimmen.
Ja.
Etwas, was mein Handgelenk, meine Finger und Daumen stabilisiert.
Ja.
Dann habe ich so ein, ja, ähnlich wie ein Paddle, so eine Stütze gebaut und genau geachtet, dass es nicht größer ist als der Unterarm und der Handfläche.
Mhm.
Da habe ich die Veranstalter, die ich ja schon kannte, angeschrieben und gefragt, hey, ich würde gerne wieder an der Stadt gehen, aber ich kann nicht ohne Hilfsmittel schwimmen. Ist das erlaubt?
Ja.
Dann haben die mir eine Spezialgenehmigung gegeben, gesagt, ja, das geht. Und dann bin ich so geschwommen und habe nach Schwimmen dann noch so ein Machete angezogen.
Zum Radfahren.
Und Laufen war ja kein Problem. Und so habe ich dann den Wettkampf gemacht.
Ich dachte, es wäre danach Schluss gewesen mit Triathlon.
Nee, das habe ich auch gedacht. Aber nach dem Unfall hätte ich ja natürlich die Möglichkeit gehabt, eine normale Arbeit anzufangen. Aber dadurch, dass dieses Ende so abrupt war, war ich mental nicht darauf eingestellt. Also ich habe mich schon 1-2 Jahre noch in der Sport gesehen,
ja.
Weil ich ja auch nicht anders machen konnte, weil ich hätte ja diese OPs noch vor mir gehabt. Habe ich gedacht, okay, dann machst du weiter. Aber ich habe auch gesehen, dass, also vor meinem Unfall bin ich in Australien 48 oder so geschwommen.
Ja.
Und jetzt in Neuseeland bin ich dann 7 Monate später Stunde oder knapp unter 1 Stunde geschwommen. Also
ist immer noch gut.
Ja, aber als Profi hast du 10 Minuten verschenkt, klar, und ich war sowieso nicht der Talentierste, und also das wäre unrealistisch, dass du da etwas reißt, und sowieso habe ich nicht gedacht, dass ich es so lange mehr mache, weil ich so von der Leistung schon 92 schon gesehen habe, dass du bist ziemlich nah am Maximum. Okay. Viel mehr geht nicht. Ja, das war sicher so 1-2 Jahre, wo ich nicht so richtig gewusst habe, wohin gehöre ich, was tue ich und so. Dann ist diese Gedanken immer mehr und mehr gekommen mit Coaching. Da sind immer mehr Leute, die zu mir gekommen sind. Und ja, dann habe ich meinen Trainer dann, der mich wieder aufgenommen hat, der Nitti, gefragt, was hältst du davon? Wäre das für mich? Und dann hat er gesagt, hey, boah, du trainierst ja der Stefan und der andere und so. Und wenn du nicht, wer denn soll? Und ja, dann habe ich so ein, ja, Berufsausbildung für Trainer gemacht. Das ist so Anforderung, was du haben musst in Finnland, um Olympiatrainer zu Olympiakadertrainer zu werden. Also es ist nicht ein Studium, aber das ist die höchste Ausbildung außerhalb vom Studium, was du sozusagen machen kannst.
Okay.
Die habe ich dann abgeschlossen, und dann war es klar, dass es war es so, dass ja Triathlon mein Hobby war.
Ja.
Und dann ist es irgendwie so, dass Triathlon dein Hobby wird, dein Beruf.
Ja.
Und jetzt ist das Beruf wieder zu Hobby geworden, und das Coaching dann irgendwann, aha, ist dann halt das Wichtigere geworden. Okay. Aber da war sicher ein paar Jahre, wo ich noch auf ein halbwegs hohes Niveau selber weiter Sport gemacht habe, aber gleichzeitig auch mein Coaching aufgebaut habe, weil das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Sowas.
Das dauert seine Zeit, klar, sicher.
Ja.
Aber ich meine, wenn du schon die ersten Athleten gehabt hast, die du dann natürlich dann gleich betreuen konntest, ist natürlich eine gute Ausgangsbasis. Dann.
Ja, genau.
Dann habe ich ebenfalls in der Vorbereitung gesehen, dass du dann auch nach Rot umgezogen bist.
Ja, genau.
Wie kam es dazu? Warum gerade Rot und warum nicht zum Beispiel in die USA nach Boulder oder so?
Das ist ganz banale Ursache.
Lass mich raten, die Liebe.
Ja, genau. Dann habe ich den Wettkampf gemacht, und ja, der war nicht schlecht, aber für meine Erwartungen, das war 91, ja, aber für meine Erwartungen damals, ich denke 48, 50, aber ich war, der Niveau in Rot war damals schon hoch, und ich war nicht in die erste 10. Und dann komme ich ins Ziel und bin ziemlich genervt und so, und gehe sofort in Massagezelt.
Ja.
Und da ist dann eine Frau, und ja.
Dann
hat es seinen Lauf gehabt, und wir haben einige schöne Jahre gehabt, und leider schon alles vorbei.
Ah, du bist dennoch für die Liebe nach Rot umgezogen.
Genau.
Und auch heute wohnst du immer noch in Rot?
Ja, dann also durch meine Vergangenheit oder so, ich war immer überall unterwegs und so, fällt mir eigentlich ganz leicht, irgendwo mich niederzusetzen, und ja, in Rot bin ich dann auch geblieben, weil das eigentlich, ja, die ganze Triathlon-Kultur, also ich bin nicht wegen der Triathlon nach Rot gezogen, aber das war dann sicher auch eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist ein guter Ort zu wohnen, es ist angenehm, es ist zentral in Europa, und für meinen Beruf gibt es sicher im deutschsprachigen Raum viel mehr Athleten, die ich betreuen kann, viel mehr Kunden aus in Finnland.
Dann habe ich ebenfalls gesehen, dass du auch im gleichen Jahr, ich glaube 95, dann deine Firma gegründet hast, deine erste Firma Ad Extremum.
Ja, genau.
Warum gerade Ad Extremum?
Mein Vater hat eine Firma gehabt, der hat Ad Forum geheißen. Das war so die erste Firma von meinem Vater, und das Name habe ich irgendwie cool gefunden. Und da habe ich gedacht, okay, du musst ja keine Firmenname haben, du kannst deine Firma auch unter deinen eigenen
Namen laufen lassen.
Genau. Und dann habe ich Webster's Dictionary geschnappt und habe durchgeblättert und gedacht, naja, was findest du? Und dann bin ich irgendwie so, ich bin nicht weit gekommen, ich bin ziemlich faul. Und dann habe ich gedacht, ja, ist das schön, Ad Extremum bis zum Äußersten, letztendlich, habe ich gedacht, passt eigentlich super.
Absolut, ja.
Ich finde, es ist ein cooler Name, und so ist es geblieben.
Unter diesem Firmennamen hast du dann Kollegen wie Stefan Häusner trainiert? Wen noch zum Beispiel?
Stefan war sicher der Prominenteste, was mit viel Ironman-Siege oder so. Ja, Michi Hoffmann erwähne ich gern, weil der zu mir, ich war irgendwann, früher gab es in Rot TSV, Und SC, jetzt gibt es nur TSG Roth. Damals habe ich ihn mit, also ein Stöpsel mit 15 Jahren oder so angefangen zu trainieren. Und es war auch so ein Bub mit Wille, aber nicht mit so viel Talent, aber mit Wille. Der hat richtig hart dann trainiert und von jedes Jahr immer besser und besser geworden. Und dann irgendwann war er auch richtig schnell auf Ironman-Distanz Deutscher Meister oder so. Und das ist auch so eine Sache, wo ich sage, okay, das ist jemand, was du von Kindesbein aufgebaut hast, der richtig schnell ist, geworden ist. Sebastian Löhnert von Coburg, der war damals um jemand auf Kurzdistanz auch noch zu erwähnen, wenn Weltmeisterschaften in Hamburg war, war er der schnellste von aller Altersklasse, also AK. Das war auch so eine, der ist dann über Cube gekommen, Klaus Wachsmann, hat zu mir gesagt, hey, da gibt's in Coburg einen und der ist jung und talentiert und das war auch so ein schön zu verfolgender Prozess über 5-6 Jahren. Klasse. Jedes Jahr schneller und schneller und schneller und ja, also da sind, gibt's viele Namen, viele sind selber als Trainer tätig oder anderswo in der Sport tätig, also.
Damals, als du mit dem Stefan gearbeitet hast, hast du gedacht, dass das so schwer erfolgreich sein würde? Weil, wie war das so, als der Stefan zum ersten Mal in Frankfurt gewonnen hat? Warst du dabei in Frankfurt?
Nee, Stefan habe ich damals nicht mehr trainiert. Also ich habe die, am Anfang seiner Karriere habe ich Stefan trainiert.
Ja.
Und dann irgendwann, ja, hat er sich selber dann auch trainiert. Wow. Also der war dann in deutsche Nationalmannschaft und da war Steffen Große und dann irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt mache ich das selber. Der erste, wo ich ihn trainiert habe, war Ironman in Neuseeland, 95 Jahre genau.
Wow.
Und da war ich selber in Mallorca,
habe
da so ein Radtrainingslager gemacht. Und das kann ich mich gut erinnern. Ich habe dann von einem Münztelefon, einem El Arenal, ihn angerufen und der hat gesagt, ey, ich habe gewonnen.
Krass.
Und das war Wahnsinn. Ich denke, mir sind sofort die Tränen in die Augen geschossen und ja, das war cool.
Jetzt bist du selber Trainer oder warst du damals schon Trainer? So aus deiner Sicht, was macht einen guten Trainer aus?
Einen guten Trainer. Also da kommt drei Sachen. Eine ist sicher theoretisches Wissen. Also ohne theoretisches Wissen geht es nicht. Kannst du natürlich studieren, lesen, Internet. Also heutzutage sind da Möglichkeiten viele. Zweiter Punkt ist sicher Erfahrungen.
Eigene Erfahrungen, die du einbringen kannst.
Nicht unbedingt eigene Erfahrungen, aber Erfahrungen allgemein.
Mhm.
Also Erfahrungen von anderen Sportarten.
Ja.
Eigene Erfahrungen sind nicht notwendig, aber das eigene Erfahrungen auch als Trainer. Man darf Fehler machen, aber man sollte keine Fehler zweimal machen. Das kann sich nur auf eine Person bezogen, weil jeder so unterschiedlich ist. Was für eine Person funktionieren kann, funktioniert nicht unbedingt auf der andere.
Klar.
Also das sind sicher die zwei wichtigste und sicher hat es auch mit Einstellung zu tun. Was ist deine Einstellung? Was ist dein Führungsstil? Bist du autoritär? Bist du der Kumpel? Wie motivierst du? Musst du überhaupt motivieren? Ist es deine Aufgabe oder ist es nicht? Ich denke, da gibt es unterschiedliche Trainer für unterschiedliche Athleten.
Der eine braucht jemanden, der quasi mit der Peitsche hinter ihm steht und.
Ja, ja.
Okay.
Und dann gibt es andere, die sagen, ich brauche nur einen Mentor. Mhm. Ich brauche jemanden, mit dem ich über meine eigene Ideen reflektieren kann und sagen, soll ich in der Richtung gehen oder in der andere Richtung gehen. Dann gibt es natürlich die, was du gesagt hast, ein Peitsche, Motivator oder so. Das ist natürlich.
So die Schleifer.
Ja, aber das glaube ich nicht, jedenfalls auf Ironman-Niveau, ist nicht selten zu finden, jedenfalls nicht erfolgreich, weil das funktioniert ja nicht. Das funktioniert nur, wenn du so ein totalitäres, DDR-mäßiges Trainingssystem, wo immer ein Coach dabei ist, immer alle zusammen und du musst immer nach einen bestimmten Plan trainieren.
Mhm.
Dann hat Motivation, diese Schleifen, diese Drill-Sergeant-artige Training.
Mhm.
Das ist ganz anders. Aber in Ironman hast du ja selten diese Konstellation. Also die Motivation muss von der Athlet kommen.
Ja.
Da finde ich es auch manchmal lächerlich, weil wenn viele so sagen, ja, okay, der macht seinen Ironman, dann musst du ihn coachen oder so.
Mhm.
Was kannst du als Coach machen? Sagen, boah, du schaut gut aus, aber ob du jetzt sagst, hey, nimm deinen Schritt kürzer oder nimm deinen Schritt länger oder atme aus, wenn du an der Athlet vorbei ist, oder wenn der Athlet an dir vorbei gelaufen ist, dann ist es gleich vergessen. Also das hat keine Bedeutung. Moralische Unterstützung vor Ort, dass der Athlet sieht, okay, du bist da, es ist wichtig, das ist vielleicht, aber es ist eine andere Art von Coaching.
Okay, und welchen Führungsstil hast du?
Ich glaube, dass ich schon eher so der Kumpel bin, aber der auch hart sein kann. Also so als Beispiel, ja, typisch ist immer so früher, wenn Wetter schlecht ist und du weißt eigentlich, okay, jetzt musst du Rad fahren.
Ja.
Sagen wir März, April, wenn jemand berufstätig ist und ehrgeizige Ziele gesteckt hast und es ist Samstag oder Sonntag, es hat vielleicht 5 Grad und es regnet. Aber er möchte Ironman machen. Und dann ruft er an und sagt, hey, ich sollte heute 4 Stunden Rad fahren. Aber es regnet. Dann sage ich, ja und? Ja, dann werde ich krank, habe ich gesagt. Sage ich, von was? Ja, ich werde nass. Habe ich gesagt, sind die Schwimmer alle krank? Nee, wieso? Die sind ständig nass. Ach so. Ja, und dann geht diese, also hey, warm anziehen.
Ja.
Es ist unangenehm, aber du musst wissen, was du möchtest.
Klar.
Klar kannst du es weglassen, mach es ein paar Mal oder dann fehlt dir Haufen Training.
Ja.
Also darfst du gerne machen, aber dann bist du zuständig oder verantwortlich für dein Training. Ja. Was möchtest du? Du darfst auch 4 Stunden Rolle fahren.
Ja.
Kein Problem,
geht auch,
wenn du es aushält. Aber da ist es oft so, dass die Athleten nicht wirklich nachgedacht haben, sondern denken, es gibt keine Alternative und für alles gibt es eine Alternative. Und dann fragen die oft, oh, kann ich Samstag und Sonntag tauschen? Schaue ich in den Trainingsplan, sage ich, okay, geht, kein Problem oder so. Aber ja, manchmal ist es auch so, dass die machen die Erfahrungen auch, also wenn die Tage tauschen, dass ja, normalerweise hast du eine harte Einheit vor einer langen Einheit und wenn du es tauscht, ist es fast unmöglich, das zu machen.
Klar.
Und dann stellen die fest, ups, das war ziemlich hart. Und ja, das sind so Kleinigkeiten, was man so am Anfang klar machen muss, vor alles so richtig läuft, ja.
Ja gut, und zwar, ich meine, am Renntag selbst kann es ja auch regnen, dann wird man auch nass.
Natürlich. Ich meine, das ist dein Freizeitsport und das ist die Bedingung. Und wenn du Triathlon machst, dann musst du wissen, dass es ein Outdoor-Sport hat. Und wir leben leider nicht in Hawaii.
Ja.
Also, das
und selbst da regnet es manchmal.
Ja, genau.
Jetzt habe ich ebenfalls in der Vorbereitung gesehen, dass du auch irgendwann mal Gigathlon und sogar Megathlon gemacht hast.
Ja, das stimmt.
Was verbirgt sich überhaupt hinter Gigathlon? Habe ich noch nie gehört.
Also Gigathlon, das ist so ein Schweizer Wettkampf, der aus der ehemaligen Trans-Swiss Triathlon entstanden ist. Gigathlon, Giga 5, das sind 5 Sportarten. Mhm. Also zusätzlich zu Triathlon sind es noch Inlinen und Mountainbiken.
Oi. Okay.
Und der Slogan von Gigathlon ist never the same, but always a challenge. Aha. Das heißt, es gibt eigentlich nur in der Schweiz und jedes Mal sind die Strecken neu und man weiß eigentlich nicht, was passiert. Also, aber die 5 Sportarten sind da. Es hat einen
gefunden, die Schweizer.
Ja, der Peter Wirtz, ein Urgestein in Schweizer Triathlon.
Klasse.
Ja, die sind, das hat ein Eintages-Gigathlon gegeben und es gibt jede 5. Jahr ein 7-Tage- oder ein lange Gigathlon.
Wie, dann ist man permanent 7 Tage unterwegs oder wie?
Genau, und man macht dann jeden Tag so 10, 12, 15, 17, 20 Stunden, was die Langsamsten dann machen. Und
ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Das ist unfassbar, was da. Also es ist ein anderes Sportart, das kann man nicht mit Triathlon vergleichen. Es ist Abenteuer. Und das habe ich damals ein paar Mal gemacht.
Ja. Bei so einer Eintagesveranstaltung, wie viele Kilometer, oder ja, was sind so die Distanzen, die man dann zurücklegt?
Also so ein typischer Gigathlon-Tag hat so 2-3 Kilometer Schwimmen, ja. 100-120 Kilometer Radfahren,
jo.
40-50 Mountainbike,
okay.
30-40 Inlinen und 20-30 Laufen. Geschmückt mit 3.000-4.000 Höhenmeter.
Okay, wie lange ist man da unterwegs?
Ja, die Spitze so, ja, die sind dann immer unterschiedlich. Sagen wir zwischen 8 und 10 Stunden ist der Spitze unterwegs. Und die langsamsten haben bis zu 20 Stunden.
Wow.
Und sonst läuft es sich eigentlich so wie in Triathlon ab. Aber es gibt andere Kategorien. Es gibt die Einzelstarter, die alles allein machen. Und dann gibt es so Kategorien, Couples und Teams, die das dann aufteilen. Aber das ist gleich, meine, das ist noch aufwendiger als Triathlon und noch kostspieliger. Also es gibt nicht viele, 200 Einzelstarter oder so. Aber insgesamt in der Veranstaltung für 5000 Teilnehmer.
Wow. Aber du hast so ein Ding schon mal gewonnen, ne?
Ja, das war Anfangszeit. Also ich habe natürlich von meinem Wissen, meiner Erfahrung, mein Können und auch meine aktive Karriere war nicht so weit zurück.
Aber dann noch Inlineskates? Ich meine, hast du das neu gelernt dann?
Eishockeyspieler.
Ah ja, klar, sicher.
Kein Problem, easy. Also ich habe alles gekonnt und wie gesagt, vorher, je mehr Sportarten man zusammenwürfelt. Ja. Und ich habe auch gleich so ziemlich gewusst, okay, das sind die Knackpunkte, das ist physiologisch, das ist Problem, klar, Ernährung. Aha. So ein Wettkampf gewinnst du manchmal mit dem Magen. Du musst genug essen und trinken können.
Ja, Energie zuführen.
Genau. Aha. Wissen, wie du dich erholst nach dem Wettkampf. Das, weil nächste Tag, also man muss so ein Tag in Gigathlon ist genauso anstrengend wie ein Ironman.
Klar.
Dann machst du 7 nacheinander. Es ist eine ganz andere Herausforderung. Aber dadurch mit meinem Triathlon-Wissen habe ich natürlich da Vorteile in Anfangszeit. Mittlerweile gibt es Spezialisten auch und klar, die sind dann halt andere Niveau wieder.
Also du hast bei so einem Rennen teilgenommen, wo es halt 7 Tage hintereinander jeden Tag das gleiche Programm gab.
Genau, das war der Traum, das war, weil es nicht so wie Tour de France in Triathlon gab, habe ich noch nie erlebt. Und das war einfach eine coole Sache, ja. Aber das war halt so wie ein ambitionierter Hobbysportler bin ich da rangegangen und
hast du noch nie irgendwie, sag ich mal jetzt so am Tag 3 oder 4 gedacht, mir, warum mache ich das überhaupt?
Ja, also das ist klar, das ist, die ersten 3 Tage sind brutal. Also der erste Tag geht los wie ein Ironman, fast. Also so, wenn du einen schlechten Ironman machst, so fühlst du dich am ersten Tag. Du darfst nicht wirklich alles geben, aber du bist fertig, wenn du ins Ziel kommst.
Ja.
Und dann denkst du, oh Gott, wie geht das nächste Tag? Und dann stehst du auf, hast genauso schlecht geschlafen wie nach einem Ironman. Die Beine sind total hi.
Ja.
Und du denkst, okay, jetzt muss es gehen. Und komischerweise, die ersten 10, 15 Minuten ist es schon unangenehm, ja. Aber dann gibt der Körper nach. Und es geht irgendwie. Dann bekommst du Adrenalin und Endorphin und was weiß ich alles.
Ja.
Und es geht irgendwie. 3 Tage machst du diesen Prozess durch und nach dem 3. Tag sagt der Körper irgendwie, hey.
Spinnst du?
Ja, lass mich in Ruhe. Oder der fängt an, sich anzupassen. Komischerweise ab diesem Zeitpunkt wird es dann einfacher. Mhm. Der Ziel kommt dann auch näher und es geht aber, es ist schon eine große Herausforderung. Also was anders einfach.
Im Vergleich dazu Megathlon?
Megathlon war das gleiche wie Gigathlon. Das war abgeschaut von Gigathlon, ein Antages-Event in Deutschland, aber das hat sich niemals in Deutschland richtig durchgesetzt.
Okay. Dann habe ich ebenfalls gesehen, du bist nicht nur Trainer, Ex-Profi-Triathlet, sondern auch Buchautor. Weil du hast 2003, glaube ich, dein erstes Buch geschrieben. Und zwar Bis zum Äußersten. Welchen Inhalt hatte das Buch?
Der erste Buch war über der erste Gigathlon, was ich gemacht habe.
Okay.
Ja, als ehemaliger Triathlon-Profi weißt du ja, wie du solche Events angehen soll.
Ja.
Und da habe ich natürlich gedacht, okay, das Gigathlon da, das wäre cool. Aber es kostet auch einen Haufen. Also das ist wirklich teuer.
Jetzt von der Startgebühr oder wie?
Startgebühr ist teuer.
Was kostet die?
Fast 3000 Franken.
Ui, okay.
Aber das ist 7 Tage mit Vorverpflegung für 5 Leute und so weiter. Kann sein, dass es sogar ein bisschen teurer jetzt ist. Aber ist wie 7 Tage nacheinander Ironman zu machen. Also, aber dann brauchst du ja Material.
Ja.
Du brauchst auch ein Top-Mountainbike. Du brauchst eine Ernährung, Verpflegung unterwegs nachher und so. Und dafür habe ich dann schnell Sponsoren gesucht.
Ja.
Leute angerufen, gesagt, ja, ich habe das vor. Da habe ich mich zu der Firma Cardion gewendet und da war ein Geschäftsführer, Jochen Schröder, wo ich später auch sein Trauzeuge war. Der hat gesagt, hey, das machen wir, das ist eine geile Sache und wenn es gut geht, dann schreiben wir ein Buch darüber, weil too good and tell about it. Mhm. Das ist so der Devise.
Ja.
Habe ich gesagt, okay, ja, machen wir. Dann der erste Gigathlon ist dann auch über 7 Tage gegangen. Hat man überhaupt nicht gewusst, ist das überhaupt möglich oder steht man da? Und dann ist es gut gegangen und haben wir gesagt, okay, und jetzt schreiben wir das Buch. Mhm. Ja, das war so ein bisschen so eine Geschichte über, ja, wie ich zu der Sport gekommen bin, ein bisschen über meine Triathlon-Vergangenheit. Ja, ein bisschen so zusammengestöpselt, aber die 5000 Bücher, was wir gedruckt haben, die haben wir auch dann alle verkauft. Also ist, der Super. Buch gibt's leider nicht mehr zu kaufen.
Okay, aber hast du schon so ein bisschen journalistisches Wissen mitgebracht oder?
Na gar nicht. Ich bin ja Finne. Das hört man auch hier an meiner Grammatik oder so. Also ich, das ist finnisches Deutsch, was ich rede. Und
aber sehr gut.
Ja, aber es ist auch nicht, ja. Wie soll ich sagen, druckreif. Ich schreibe gern, ich plappere gern, aber das ist eigentlich nicht druckreif. Und da brauche ich immer, wenn ich etwas schreibe oder so, jemand, der das noch übergeht und schaut und korrigiert und Sprachfehler rausnimmt. Und so war es bei alle meine Bücher bis jetzt, alle Artikel, die ich schreibe oder so. Ich habe immer jemand, der darüber liest.
Ja. Da habe ich gesehen, 2003, das erste Buch, bis zum Äußersten. Und neben dann einem weiteren Buch, ja, mit dem Schwerpunkt Nordic Walking, habe ich gesehen, dass du 2009 zusammen mit dem Michael Krell, ebenfalls Triathlon-Podcast-Interviewgast bereits, das Buch Triathlon für Berufstätige rausgebracht hast. Wie kam es dazu? Erstmal zu der Zusammenarbeit mit Michael und dann auch, ja, so die Idee halt, ein Triathlon-Buch für Berufstätige, die den Sport mit Beruf, eventuell auch Familie halt verbinden wollen, rauszubringen.
Also ich habe der Michael Krelli sagt manchmal zu ihm.
Krelli,
ja. Ja, genau. Der ist irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, okay, er möchte Langdistanz machen, schnell okay. werden. Da habe ich gesagt, ja, okay, gut. Und da habe ich ihn gecoacht.
Ja.
Und ja, der hat schon ein bisschen Talent auch und der ist dann relativ schnell unter 9 Stunden auch, oder denke ich sofort, nach 2-3 Jahren oder so haben wir dann diese Coaching oder ist das zu Ende? Ich weiß nicht, aber das irgendwann. Aber so wie bei alle meine Athleten sind wir gut in Kontakt geblieben und irgendwann ist er dann zu mir gekommen und hat gesagt, hey Benny, lass uns ein Triathlonbuch schreiben. Da war ich so, ach nee, komm, es gibt genug und ich habe keine Lust wieder irgendwie. Ich habe ja der eine Buch schon, da ist ein bisschen Trainingswissenschaft und so drinnen und es gibt nur 40.000 Triathleten, also der Markt ist minimal, kleine, du machst da eine Riesenarbeit, ein Buch zu schreiben, verdient ist eigentlich gar nichts, wenn du denkst viel. Also das ist ein gutes Tool, um ein bisschen, sagen wir, statt Geld in Werbung zu stecken, schreibst du lieber ein Buch, kriegst ein bisschen Publizität, erreicht die Athleten, aber viel mehr als so ist es auch nicht. Und dann habe ich ein paar andere Ideen, wo ich ein bisschen so in ja, größere Kreise gesehen habe. Und dann haben wir diese Ideen auch mit Frank Wechsel von Spomedis irgendwie so kommuniziert. Und dann glaube ich, dass es von Frank seine Seite gekommen ist. Ja, was ist dann mit Triathlon für Berufstätige? Und dadurch, dass meine ganze Trainingsphilosophie auch darauf reingeht, dass lieber weniger, aber gezielt und vernünftig, also selten mehr als 20 Stunden in der Woche. Ich bin immer noch der Meinung, dass wenn du talentiert bist, dass du mit 16 Stunden maximal 16 Stunden Training in der Woche gut unter 9 Stunden Ironman gehen kann. Dann ist es klar, dass so ein Konzept auch gut für Berufstätige passt.
Klar.
Und dann war eigentlich der Idee ganz klar, Krelli als Berufstätiger sein Aufgabe ist halt, wie man
Job und Sport
und ich bin für Trainingswissenschaft und Trainingsphilosophie zuständig. So haben wir angefangen und der Buch geschrieben.
Wie kam das am Markt, das Buch?
Super, ich denke, das ist dritte Auflage schon.
Wow.
Also ein Bestseller, so, ja, richtig gut.
Was, ja, so als Buchautor, was ist das für ein Feeling, wenn man halt so sein fertiges Produkt in der Hand hat und dann das zum Verkauf rausgegeben wird und dann auch irgendwann die ersten Rückläufer oder die ersten Einnahmen mal daraus generieren? Was ist das für ein Feeling?
Ja, so wie alles, also sehr ähnlich wie ein Ironman zu machen. Ich finde, da ist ja der Sport immer so als Metapher für viele andere Bereiche im Leben, ja, sehr ähnlich. Du hast ein Projekt, du musst dafür arbeiten und dann irgendwann ist es fertig und wenn der Buch rauskommt oder du es in der Hand hältst, das ist wie ein Ironman über Ziellinie zu ja, laufen. Also stolz, aber es ist auch genau wie ein Ironman, wenn es 2-3 Monate vergangen sind, gehört es der Vergangenheit an und höchstens, wenn die Abrechnung kommt, kannst du dich freuen auf ein paar Groschen, aber sonst...
Kannst du basieren auf den Erfahrungen, auch bezogen auf das Buch, vielleicht unseren Hörern, die da draußen sind, vielleicht ein paar Tipps geben, wie sie effizienter trainieren können?
Ja, also es gibt schon einige Sachen. Also was ich immer sehe, ist, dass Anfänger viel zu hart trainieren. Mhm. Und Athleten, die lang Sport, also jetzt sprechen wir über Leistung.
Ja.
Also jeder muss oder möchte nicht mal Leistung in der Sport. Es gibt auch Leute, die Triathlon machen oder Sportler einfach nur, weil das schön ist, was auch völlig legitim ist. Aber wenn wir darüber sprechen, dass ich möglichst schnell sein möchte, dann sehe ich, dass die der Sport lang machen, viel zu lasch, viel zu langsam trainieren und die anfangen, viel zu locker. Das hat eigentlich damit zu tun, dass wenn ein Anfänger ein Athlet siehst, laufen in ein hohes Tempo, denken die, ich muss in dieses hohe Tempo laufen. Mhm. Sonst ist es kein Training. Und eigentlich müssten die fast mit Gehen anfangen, dass es ein sinnvoll wäre. Und dann erinnern die sich von diesem harten Anfang, wenn alles wehtut und so, ist mühsam am Anfang, aber irgendwie, wann wird es dann halt natürlich süß und schmeckt gut. Leider ist es so, dass dieses Gefühl eigentlich nie aufhören darf. Ja. Weil wenn es aufhört, forderst du deinen Körper nicht mehr.
Ja.
Und das ist, sagen wir, so grob der Fehler, was die meisten machen. Die gehen nur raus trainieren, tut eigentlich nichts, weil die sich auf gleichem Niveau immer bewegen. Und da einfach nur die Umfänge zu erhöhen, hat einen relativ kleinen Effekt. Also das ist eine Sache. Und die zweite Sache wäre sicher, ich denke mit Krafttraining, also das ist eine unterbewertete Trainingsform in Triathlon, was auch physiologisch seinen Grund hat. Das ist sicher, wenn du das richtig machst, könnte viele Freizeitsportler 5 Stunden Training mit 1 Stunde Krafttraining ersetzen.
Das heißt zusammengefasst, erstmal Krafttraining, häufiger in die Muckibude oder?
Es gibt keine Pauschallösungen. Man muss es immer in Relation zu das sehen, was du trainierst. Die Intensität, also man kann 40 Stunden in der Woche einfach nur Umfänge trainieren. Das funktioniert genauso gut wie 20 Stunden gezielt zu trainieren und mit ein bisschen Krafttraining kompensieren. Warum sage ich das? Wenn wir denken, ein Ironman, Herz-Kreislauf-System ist eine von den begrenzenden Faktoren.
Ja.
Nicht der einzige, aber eine. Muskulatur gibt noch, es gibt der Stoffwechsel, energetisch und so weiter, die Nerven, auch was Hirn zulässt, was nicht. Ja. Das sind andere Faktoren. Aber jetzt, wenn wir nur von Herz-Kreislauf denken, niemand würde sagen, dass ein Haile Gebrselassie schlechte Ausdauer hat. Ein Marathonläufer, der beste Marathon oder eine von die beste. Ein Marathonläufer, der läuft selten mehr als 220, 230 Kilometer in der Woche, können die eigentlich. Aber das ist so ungefähr das Maximum, was die dann laufen, wenn es hart ist. Das bedeutet mit ein bisschen Krafttraining, Stabi oder was die noch dazu machen, dass die 15 Stunden in der Woche trainieren. Also wenn 15 Stunden Training in der Woche ausreicht, um dein Herz maximal zu trainieren, warum sollst du dann 40 trainieren?
Klar, macht keinen Sinn.
Macht wenig Sinn, ja. Und dann kannst du einfach deutlich weniger trainieren, aber mit gezielten Trainingseinheiten der Muskulatur so stärken und deine Fettverbrennung und dein Organismus so zu optimieren, dass das ist das Beste von alles. Also das ist ein Rad, der in den nächste greift. Mhm. Das ist auch, was viele, die schauen, wie die Profis trainieren, 40 Stunden in der Woche. Gut, wenn du Zeit hast und es dir Spaß macht, warum nicht? Jemand, der erfolgreich ist, dann machen die Hälfte davon.
Ja.
Aber die Rechnung geht nicht mehr auf, weil diese Rechnung funktioniert nur mit diesen 40 Stunden. Und wenn du nur die Hälfte davon trainierst, dann musst du etwas anders machen.
Aha.
Weil sonst ist es nicht die gleiche Training.
Wenn du so zurückblickst auf deine eigene sportliche Karriere, gab es da auch manchmal so Punkte, wo du einfach mal gesagt hast, wie, ach, der Schweinehund, der ist so groß, ich bleib heute mal sitzen und das Training vom Seppo einfach mal links liegen lassen hast und dich vom Fernseher gehockt hast und einfach mal entspannt hast. Gab es sowas auch, wo der innere Schweinehund mal größer war?
Also öfter, natürlich gab es öfter solche Phasen. Es gab sogar ein paar Mal, wenn es unmöglich war, das Training zu machen, wenn die Straße vereist war und du hast keine Rolle oder Möglichkeiten zu laufen, ja, da hast du zwangsläufig etwas verändern müssen.
Ja.
Aber das war nicht oft, 2-3 Mal.
Okay.
Keine Lust, ja, sicher, aber dann eher, weil du Angst gehabt hast, wie hart es wird.
Okay.
Also ich habe regelmäßig so 2 Stunden Läufe, das war das Horror, in das Tempo zu laufen, habe ich schon 2-3 Tage vorher angefangen zu, also Angst ist vielleicht falsch, aber Respekt,
ja,
hast du schon gedacht, oh mei, wenn es dann, und dann hast du es manchmal ein bisschen so ausgeschoben, aber dass ich es irgendwann deswegen nicht gemacht hätte, dafür habe ich das Ziel zu fest in der Auge gehabt. Also das wäre Selbstbetrug. Richtig. Also wenn ich das dann nicht gemacht hätte, hätte ich gleich mein Ziel anders. Eine andere Sache ist natürlich, das ist oft erst vorgekommen, dass ich etwas im Programm gehabt habe, aber ich es nicht durchführen konnte. Aber ich habe dann mein Bestes gegeben und dann zu Hause bin gekommen und gesagt, hey, ich konnte der Puls überhaupt nicht, oder das hat da wehgetan, oder das war unmöglich. Und da muss man es halt neu strukturieren.
Aber das ist dann ehrlich zugegeben und dementsprechend wurde dann das...
Ja, muss man ja. Also eine von die schwierigsten Sachen ist ja natürlich, Faulheit von Müdigkeit zu unterscheiden. Die fühlen sich genauso an. Also die sind von Symptomen ähnlich.
Ja.
Aber Müdigkeit erkennst du erst, wenn du es probierst.
Ja.
Also wenn du von Arbeit zu Hause kommst,
ja,
und sagst, hey, ich bin erledigt. Und dann sagst du, okay, ich lege mich ans Sofa oder so. Dann ist es höchstwahrscheinlich, also wenn du nicht ein physischer Arbeiter, dann ist höchstwahrscheinlich Faulheit. Weil der Körper nicht zwischen mentaler und physischer Stress unterscheiden kann. Aber wenn du dich aufraffst und einmal die Schuhe anziehst,
ja,
dann merkst du wahrscheinlich nach 10 Minuten Joggen, dass, hey, jetzt läuft es ja wieder, es geht.
Ja.
Das ist eigentlich der Punkt nur, was man überwinden muss. Und wenn du dann ab und zu, kommt es tatsächlich vor, dass du wirklich auch müde bist, ja, dann sollst du umdrehen und zu Hause gehen oder der Rest einfach nur spazieren. Ist auch legitim.
Wie oft trainierst du selber heute noch?
Ach, ich bewege mich schon. Also jetzt ist es ja ein Hobby und ja, ich habe sicher, ja, im Winter, wenn nicht so viel Radfahren möglich ist oder keine Lust oder so, vielleicht zwischen 5 und 7 und im Sommer oft so 15, vielleicht mehr sogar, also ganz wie es ist. Also wenn ich mich bewegen kann, wenn ich mit Leuten mittrainieren kann oder so, tue ich es immer noch total gern.
Jetzt hast du eben selbst auch gesagt, dass du ein aktiver Coach bist. Wie läuft das dann ab? Das heißt, du triffst manche Athleten persönlich und trainierst mit denen, oder läuft das dann so ab, dass du halt den Trainingspläne schickst, die sie dann entsprechend abarbeiten, oder wie ist das?
Also normalerweise nimmt jemand Kontakt mit dir auf.
Ja.
Ja, die Regel ist, dass man sich dann trifft. Mit ein paar vereinzelte Athleten habe ich es sogar irgendwie, dass ich die noch nie gesehen habe.
Ja.
Aber dann gibt es Skype und Telefon und so weiter.
Ja.
Und ja, dann heißt es natürlich erstmals, sich einlassen. Was war? Wie haben die trainiert? Was möchten die? Was ist Ziel? Und so weiter.
Okay.
Also da ist ein Kommunikation schon notwendig vorher, weil wir müssen auf der gleichen Wellenlänge sein. Ich muss wissen, was möchten die? Dass es nicht nur jemand ist, der ein Trainer haben möchte, weil es cool ist, einen Trainer zu haben, sondern der muss auch wissen, warum möchte er das. Und wenn der das nicht weiß, dann ist es natürlich schwierig, dass ein Trainingsplan funktioniert.
Klar, sicher. Wenn er selber nicht weiß, was er eigentlich will.
Genau, genau.
Und gibt es solche Kandidaten? Gibt es viele?
Ab und zu, ja, kommt schon vor. Mhm. Aber das stellt sich dann schnell aus und du hast ja auch als Trainer, ich meine, das ist ja, jeder darf ja so sein, wie der möchte. Einige möchten eisenhart Erfolge haben. 9 von 10 Männer sind so. Also Erfolg, 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 Leistung, sich messen und so weiter. Ein von 10 Männern ist so wie 9 von die 10 Frauen sind. Das, hey, ich mache es, weil es schön ist, das ist angenehm, außen in der Luft oder so. Und das ist wieder bei den Frauen umgekehrt, dass die meisten sagen, hey, okay, klar, ich mache die Wettkämpfe, aber ich muss nicht unbedingt schneller sein als die Nachbarin oder so. Ich möchte ins Ziel kommen, mich wohlfühlen und vielleicht dann, wenn ich Lust habe, ein Stück Kuchen essen.
Okay.
Und jeder Zielgruppe musst du ja natürlich dann unterschiedlich bedienen.
Das heißt, du hast Athleten, die du betreust, die so im Bereich 9 Stunden sind, die an dich herantreten, um schneller zu werden, aber auch vielleicht auch blutige Anfänger?
Alles, alles. Von erste Ironman bis älteste Teilnehmer in Hawaii und Profis, also alles. Und da, ja, und da, das ist ja das, was ich eigentlich so schön finde in der Sport, weil mir als Trainer ist es eigentlich egal, was für Niveau die Leute haben. Das ist, hinter jedem Sportler steht ein Mensch, und diesen Mensch zu packen und fühlen, also wenn jemand einen guten Wettkampf hat für sich, das ist echt toll. Also da, wenn der zurückschaut, hey, super, alles gegangen. Ich war 5 Minuten schneller oder 10 Minuten schneller als letztes Jahr und das hat geflutscht und wir haben alles genau richtig gemacht. Da bist du der stolzeste Mensch.
Das heißt, in Zukunft wirst du am Wochenende wahrscheinlich häufiger freudestrahlend zu Hause sitzen und sehen, wow, tschakka, es hat geklappt bei meinen Athleten, oder?
Ja, das ist klar. Du schaust dann schon in die Möglichkeiten, was es jetzt gibt, Live-Ticker und Ergebnislisten und so, blätterst du schon durch und die Athleten melden sich ja natürlich auch. Und andererseits muss man auch sagen, dass es natürlich so ist, dass es auch nicht immer klappt. Mhm. Und manchmal kommt auch Frust und Verzweiflung und so. Und das ist ja genauso viel eine Herausforderung, dann zu schauen, okay, warum nicht und wo klemmt der Schuh? Jetzt haben wir Fehler in der Vorbereitung gemacht. War es zu viel, zu hart, zu wenig Erholung oder war es etwas anders? Ist da irgendwie soziale Sachen, die klemmen? Wo ist das zu suchen? Ist gesundheitlich alles okay? Also da, das ist immer sehr, sehr interessant. Ja.
Klasse. Das heißt, es wird niemals langweilig.
Nee, sicher nicht. Sicher nicht.
Da habe ich ebenfalls noch gesehen, dass du mit der deutschen Zeitschrift Tritime von Klaus Arendt zusammenarbeitest. Wie kam es denn dazu und was machst du da genau?
Klaus und Stitti, seine Frau, habe ich trainiert. Die sind zu mir gekommen von Frankfurt. Klaus war damals Laufdirektor von der Laufstrecke oder ist irgendwann das geworden und so. Und die haben gesagt, wir möchten unsere erste Ironman machen. Und wenn wir es machen, dann machen wir es gescheit. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht wie, haben die mich gefunden und sind zu mir gekommen. Und dann habe ich Klaus und Stitti darauf vorbereitet und die waren zufrieden und haben das auch dann gefinisht. Und irgendwann war es so, Klaus war bei IBM und dann, wie es auch gekommen ist, hat er gesagt, okay, jetzt ist das zu Ende und jetzt mache ich mich selbstständig. Und er hat nicht sofort mit Tritime, der war erst auch beim Running Magazin irgendwie tätig. Und dann irgendwann hat er gesagt, okay, ich spiele mit der Gedanke, so ein Magazin zu machen.
Yeah.
Und dann hat er mich gefragt, was hältst du davon? Und da haben wir, seitdem bin ich so etwas wie ein Berater, immer wenn es um etwas geht, dann sprechen wir darüber. Ja, Berater, Redaktionsmitglied, wie soll ich das nennen? Also
aktiver Redakteur und...
Ja, ich tue auch...
Der auch so ein bisschen strategische Ratschläge gibt.
Oder? Ja, sowas.
Scheint so, dass du sehr, sehr viel beschäftigt bist, weil ich meine, du bist Coach, Buchautor, Ex-Profi-Triathlet, selbst immer noch aktiv, dann arbeitest du für Tritime, hast dementsprechend auch einen recht tiefen Einblick in die Triathlon-Szene, nicht nur in Deutschland, national, sondern auch international. Welchen Eindruck hast du von der deutschen Triathlon-Szene? Was meinst du, wohin wird sich die Sportart innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre entwickeln? Weil, ich meine, du steckst schon ziemlich lange in der Szene drin. Du hast die Entwicklung aus Mitte der 80er bis heute mitverfolgen können. Der Sport ist seitdem eigentlich nicht nur in Deutschland, auch international immer bekannter geworden. Was meinst du, wo geht die Reise hin?
In Deutschland, also ich denke, der Sport in Deutschland ist am besten organisiert und in Deutschland gibt es auch die besten Wettkämpfe. Mhm. Also das muss man ganz klar sagen. Und ich denke da, wenn du mit der deutschen Standard gewohnt bist, dann ist es schwierig, so gute Wettkämpfe auch anderswo zu sehen. Also das darf man auch nicht erwarten. Muss auch nicht immer so sein. Wohin die Reise geht.
Oder gehen könnte.
Ja, gehen könnte. Das ist sehr, sehr schwierig. Da haben wir ein bisschen vorher darüber gesprochen, ja. Weil Triathlon ja ein bisschen so zersplittert ist. Wir haben die sozusagen unabhängige Verbände und ja. Wir haben klare Businessinteressen. Und die laufen nicht immer Hand in Hand, wenn es darum geht, dass die Sportler das Bestmögliche hat.
Ja.
Das ist natürlich ein Trend, was man schwer voraussehen kann, wohin es...
Jetzt bist du natürlich auch nah an den Athleten dran. Ich meine, A, trainierst du selber halt mehr Athleten, Altersklassen, aber auch, wie du sagst, Profis. Bist selber Profi gewesen. So aus deiner Sicht heutzutage, ist es Profileben, Triathlon, Profileben, Zuckerschlecken? So wie manche Hörer da draußen vielleicht annehmen könnten, oder wie ist es wirklich?
Nein, das ist auf gar keinen Fall. Mhm. Es gibt ja, jetzt muss man erst Profi definieren. Mhm. Also, sagen wir so, ein Profi in meinen Augen ist jemand, der nicht zusätzlich ein Arbeit hast, um das Triathlon machen zu finanzieren oder irgendwie anders. Also da muss schon Geld damit verdient sein.
Ja.
Also das ist ein Profi.
Ja.
Jetzt ist es ja Profi sehr viel eine Definitionsfrage, weil du kannst ja diese Lizenz erwerben und so weiter. Aber es ist nicht Fußball. Das ist klar. Du musst knüllhart, also wirklich hart dafür arbeiten. Der Sport ist hart. Du musst hart trainieren und du musst dich auch gut vermarkten können.
Mhm.
Also das ist sicher das, was das Härteste an der Sache ist, weil jeder Athlet kann es nicht sich selber vermarkten. Die haben nicht das Wissen oder die Erfahrung, dann müssten die jedenfalls einen Manager haben, weil von Preisgeldern ist es unmöglich zu leben.
Ja.
Du brauchst Sponsoren. Die meisten haben nicht mal Sponsoren, die haben Gönner.
Mhm.
Die haben jemanden, die kennen oder so und sagen, okay, hier kriegst du 5.000 Euro, hier kriegst du 10.000 oder wenn du Glück hast, 100.000, weil ich dich sympathisch finde. Aber ob diese investierte Geld tatsächlich einen Nutzen für die Firma gibt, das ist dann ein zweite Sache, weil Sponsoring für mich ist, du gibst der Athlet 100 und der gibt 101 zurück.
Ja.
Dann ist das Sponsoring.
Also keine Einbahnstraße, sondern schon...
Absolut.
Okay.
Und da ist eher der Sportler in der Pflicht zu schauen, dass wenn er etwas bekommt von einem Sponsor, dass er das wirklich zurückgibt, weil sonst tun die Sportler nichts Gutes für sich und der Sportart und für die Industrie.
Wie war das damals zu deiner aktiven Profizeit selbst? Ich meine, wie hast du dich vermarktet?
Also ich habe ja zum Glück ein Marketingstudium.
Ja.
Und das hat es ein bisschen leichter gemacht und sicher ein bisschen Glück gehabt, dass die zwei Finnen, die gut waren, die haben es gut vorgelebt.
Ja.
Und gezeigt, dass Profi zu sein bedeutet nicht, dass du nur Sport machst, sondern du hast auch diese zweite Seite und das ist Geschäft.
Ja.
Schauen, dass du Sponsoren bekommst und schauen, dass du Publizität kommst. Darauf beruht es.
Mhm.
Und niemand hilft dich außer dich selber.
Ja.
Also habe ich überlegt, du musst ein Konzept haben. Du musst irgendwas cleverer machen als die andere, dass du Geld bekommst.
Ja.
Und dass du irgendwie so einen Haken auf der Firma setzen kann, dass der sagt, okay, das ist super, finden wir eine gute Idee und das kann was bringen.
Mhm.
Das ist die eine Sache. Und der zweite war natürlich das, dass auch aktiv schauen, dass du Publizität bekommst. Da schämen sich viele und denken, das ist unangenehm und ich möchte nicht so im Vordergrund stehen. Aber tut mir leid, wenn du Profi bist, das ist deine Aufgabe.
Mhm.
Du kannst dann nicht schüchtern sein und sagen, hey, ich möchte mich nicht da vordrängen oder ich möchte nicht das machen. Das ist deine Pflicht.
Mhm.
Du musst schauen, dass du in die Zeitungen schreibst. Du musst schauen, dass du in die Fernsehberichte kommst. Du musst, wenn du das selber nicht machen kannst, dann brauchst du einen Manager, der schaut, dass es für dich, und das ist oft viel leichter zu machen, dass du jemanden anders, das habe ich selber niemals gern gemacht, zu einer Firma zu sagen, hey, ich bin der Tollste, gib mir Geld.
Ja.
Das ist unmöglich. Aber ich kann gern von jemand anders anrufen und sagen, hey, da ist ein und der hat riesen Potenzial und da könnten wir das und das machen.
Mhm.
Und dann geht es irgendwie. Also wenn du es nicht selber machen kannst, dann brauchst du einen Manager, der das für. Und wenn du nicht selber in der Lage bist, Presseberichte zu schreiben oder Vorankündigungen zu machen, dann brauchst du wieder auch einen Partner, der das macht, weil sonst ist es nicht professionell.
Klar. Das heißt, du hast damals deine Pressetexte selber geschrieben, oder?
Ja, klar. Also professionell war es sicher auch nicht, aber wir haben mindestens versucht, wir haben das gemacht und die Texte sind ja natürlich dann immer geändert worden und so, aber...
Wir haben zumindest auf euch aufmerksam gemacht und hingewiesen.
Ja, genau. So direkt nach einem Ironman sind wir ins Pressecenter gegangen, haben da Berichte geschickt und zu die Zeitungen gesendet und dann war nächsten Tag dann die Ergebnisse in Zeitung.
Klasse.
Früher gab es ja nicht. Wir müssten das machen, weil wir könnten nicht sagen, hey, tu es. Jemand anders, tu, also gab nicht. Wenn man zurückschaut auf viele von die, sagen wir, jungen, kommende Athleten, da könnten die sicher viel mehr machen, viel aktiver sein und das kommt sicher auch bei den Sponsoren gut an. Auch wenn es nur ein Postkarte ist, was die schicken, per Hand geschrieben und sagen, hey, ich bin in Hawaii angekommen, freue mich so sehr, dass ich hier sein kann, Dankeschön und Name und weg zu Sponsor.
Ja.
Ich bin sicher, damit können die schon sehr, sehr viel machen.
Wie ist es bei dir selbst? Ich meine, du trainierst Profis. Übernimmst du manchmal auch diese Marketing-PR-Aufgaben für die?
Ich übernehme nicht, aber ich helfe gern. Mhm. Also wenn jemand sagt, hey, wie soll man das machen oder so, kürzlich habe ich einen gehabt, der hat gesagt, hey, boah, ich weiß nicht, wie nächstes Jahr finanziell geht und so, ja, können wir da was machen? Ich habe gesagt, tut mir leid, das ist mein Beruf und ich brauche auch jede Cent, was ich verdienen kann, aber wie könnte da ein Konzept darstellen, wie könnte das machen oder hast du das gesehen und habe ich schon dann, also das tue ich auch gerne, also das ist.
Weil es wird sich auch anbieten. Ich meine, du bringst redaktionelle, journalistische Fähigkeiten, Kenntnisse mit.
Klar.
Perfekte Pakete.
Ja, das ist klar. Also ich schaue schon da, dass die meine Athleten, dass wenn es denen etwas bringt, dass die da auch schon einen Vorteil haben, ja.
Für alle Hörer da draußen, die irgendwann mal in den Genuss eines Benny Lindbergs Coachings kommen zu wollen, welche Internetadresse müssen die eingeben in Google zum Beispiel?
Also in Google am einfachsten Benny, B-E-N-N-I-E, Lindberg eingeben. Okay. Dann findet man es sicher. Meine Internetseite heißt ad-extremum.com.
Okay.
Aber es gibt auch ein benny-lindberg.de. Ja, da findet man es schon, wenn man es sucht.
Das heißt, du bietest oder hast noch Kapazitäten um...
Alles ist ja auch eine Frage von der Betreuung.
Ja.
Also ich treffe mich fast mit jeder und so. Und wenn es auch dann nur ein Ratschlag ist, dann lohnt es sich immer einfach.
Klasse, Benny. Dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast. Ja, drück dir, als auch deinen Athleten natürlich, halt alle Daumen, dass du mit deinen Athleten alle Ziele erreichst, die du erreichen wollt. Dass es mit deinem Unternehmen Ad Extremum weiter bergauf geht und weiter wächst. Dass ihr bekannter werdet.
Ja, danke, war eine Freude hier zu sein.
Prima, vielen, vielen Dank.
Der ehemalige Triathlon-Profi und heute erfolgreiche Unternehmer, Coach, Buchautor und Journalist Benny Lindberg war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion, dem Ausrichter zum Beispiel des Chiemsee Triathlons oder auch des Sixtus Alpen Triathlons am Schliersee präsentiert. Checkt dazu einfach www.wechselszene.com und wenn ihr mehr über das Coaching-Angebot von Benny erfahren wollt, dann besucht seine Website unter www.ad-extremum.com und nehmt bei Bedarf einfach Kontakt mit Benny auf. Wie ihr im Verlauf des Interviews vielleicht festgestellt haben dürftet, ist Benny ein ganz netter Kerl, dessen Trainingsmethodik und Philosophie auf Effizienz ausgelegt ist und auf jede Menge Spaß. Ich hoffe, das Interview mit Benny hat euch gefallen und wenn ja, dann würde ich mich riesig über zahlreiches Feedback und viele Kommentare zu dem Interview mit Benny auf meiner Website www.triathlon-podcast.de, über jede Menge Daumen hoch auf Facebook, über neue Follower auf Twitter unter @triathlonpod sowie auch nicht zu vergessen, jede Menge positive Bewertungen auf iTunes ganz, ganz riesig freuen. Denn vielleicht schafft es ja Triathlon Podcast mit eurer Hilfe in die Top 10 der iTunes Charts in seiner Kategorie. Und das wäre dort Amateursport. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin, bleibt sportlich, euer Marco.